Okay, ja, jetzt bin ich ja schon quasi vorgestellt. Also, wie schon gesagt, mein Name ist Petra Schling. Ich komme aus dem Biochemiezentrum, aus dem fernen Neuenheimer Feld, wie ich heute feststellen musste, weil das doch ein gewisser Weg ist mit dem Ganzen drum. Ich bin da Dozentin für Biochemie und versuche sozusagen Biochemie vor allem an die Grundstudiengänge, also die Mediziner und die Biologen und die Chemiker zu vermitteln. Und eine Vorlesung, die ich da schon seit einigen Jahren geben darf, geht eben um die Sinne, also Biochemie der Sinne. Und ein Teil davon ist der Geschmack und der hat es mir besonders angetan. Ich habe auch Schokolade wieder dabei. Also zur Bestechung ist immer wieder was gegeben. Im Prinzip ist Schokolade ja auch Geschmackssache. Okay, wir fangen mal ganz, ganz weitläufig an. Wir gehen mal raus und gucken unsere Erde von sehr ferne an. Und überlegen einfach, okay, wir sind ja Lebewesen und als Lebewesen, das ist jetzt einfach so eine Definitionssache, die aber zumindest bei uns auf der Erde stimmt, als Lebewesen müssen wir ständig Energie aufnehmen, sie irgendwie umwandeln und dann in irgendeiner anderen Form wieder abgeben. Das ist ein Teil, was es bedeutet, Lebewesen zu sein, was Steine zum Beispiel nicht machen. Die sitzen da und müssen nicht unbedingt Arbeit verrichten. Wir müssen die ganze Zeit arbeiten. Und da muss man natürlich überlegen, was haben wir denn für Energieformen zur Verfügung, die wir hier auf der Erde nutzen können? Und da gibt es eigentlich nur zwei richtig große Energieformen. Das eine ist die geothermale Energie, also die Wärme im Erdkern, die wird von Lebewesen genutzt. Und die andere ist eben die Sonnenenergie, also die Strahlung, die von der Sonne auf unsere Erde einstrahlt. Da ich nicht sehr viel mit den Lebewesen da an diesen Black Smokern in der tiefen See zu tun habe, lasse ich die jetzt mal weg. Die meisten, mit denen wir so direkten Kontakt haben, nutzen die Sonnenenergie. Und wir Menschen können das auch, und zwar für eine Reaktion, eine einzige Reaktion, die können wir noch tatsächlich direkt mit Sonnenlicht also verwenden. Und zwar können wir Cholesterin in Vitamin D umwandeln. Und zwar dadurch, dass wir eben unsere Haut ungeschützt, ohne Sonnencreme, einfach mal dem Sonnenlicht aussetzen. Das funktioniert nicht hier im Winter, das muss dann schon die Sonne des Sommers sein. Und es muss auch tatsächlich so viel Sonnenlicht sein, dass Sie danach einen leichten Sonnenbrand haben, sonst reicht das nicht. Okay, also das ist das Einzige, was wir noch mit Sonnenlicht anfangen können, sonst können wir damit nichts machen. Wir Schmarotzen von den Pflanzen, die nutzen nämlich das Sonnenlicht, die können das ganz toll, die nehmen tagsüber diese Energie des Sonnenlichts auf und laden damit eine elektrische Batterie auf. Diese Batterie funktioniert so, Sonnenlicht macht, dass sie eben Wasser und CO2 zu Kohlenhydraten, also Zuckern, umwandeln können. Und das machen sie tagsüber, weil sie wissen ja auch, die Pflanzen natürlich, dass sie nachts eben kein Sonnenlicht haben. Und in der Nacht entladen sie diese Batterie wieder. Also essen ihre eigenen Kohlenhydrate, veratmen die mit Sauerstoff und so können sie dann die Nacht oder vielleicht auch mal so einen trüben Wintertag gut überstehen. Wo sie natürlich besonders viel Kohlenhydrate, da kommen wir noch zu, auch hinlegen, ist in ihre Kinder. Also die kriegen so einen richtigen Vorrat noch, also die Samen oder die Kartoffelknollen, die kriegen noch richtig viel von diesen Kohlenhydraten mit auf den Weg, wenn sie dann eben keimen sollen. Und wir Menschen, wie viele andere Tiere auch, sind heterotroph, das heißt, wir sind Schmarotzer. Wir können nichts mit der Sonnenenergie anfangen, außer diese eine Reaktion. Das heißt, wir müssen diese Energiequelle, die uns die Pflanzen zur Verfügung stellen, mitnutzen. Das heißt, wir essen einfach diese Pflanzen auf. Ist nicht sehr nett, aber können wir halt nicht anders machen. Okay, also das ist sozusagen unsere Energiequelle. Und das heißt einfach für uns, dass Nahrung, also Energiequellen, sehr unterschiedlich aussehen. Als Pflanze ist es einfach, da guckt man an den Himmel und guckt, wo steht gerade die Sonne. Und als Mensch muss man halt sehr, sehr unterschiedliche Dinge untersuchen und gucken, könnte das Nahrung sein? Und da haben wir natürlich nicht nur den Geschmack. Das heißt, zu Geschmack, deswegen bin ich so ein bisschen unglücklich mit der deutschen Sprache, da gibt es nur dieses Wort Geschmack. Im Englischen ist das besser, da gibt es Geschmack, Taste, das ist das, worum es heute eigentlich gehen soll. Es gibt aber auch diesen Begriff Flavor und das ist sozusagen das Ganze drumherum. Und dafür gibt es leider, soweit ich weiß, kein gutes deutsches Wort. Es gibt noch Aroma, das ist noch eine andere, da komme ich auch noch zu, aber das ist nicht dasselbe wie Flavor. Okay, also jetzt geht es erstmal darum, wie erkennen wir, ob wir da etwas haben, was wir essen können. Und das Erste ist natürlich, wir gucken uns um. Das ist so ein Fernsinn, das heißt, wir müssen nicht direkt ins uns Gefahr bringen. Wir können erstmal unsere Umgebung ansehen und dann ist es aber so, dass dieses Sehen absolut erlernt ist. Das heißt, wir können nicht von Geburt an wissen, was ist Nahrung, was ist nicht Nahrung, sondern wir müssen das wirklich lernen und deswegen ist das kulturell auch sehr unterschiedlich und erfahrungsmäßig auch sehr unterschiedlich, was wir mit unseren Augen als Nahrung akzeptieren. Es werden jetzt gleich ein paar lachen, aber ich habe das Experiment mit Freunden gemacht. So aus Erfahrung, zumindest die Katzenbesitzer unter Ihnen werden sagen, das ist kein Essen. Ja, dass vielleicht die, die wirklich Katzen haben, haben jetzt schon so einen gewissen Geruch in der Nase. Und das sieht auch wirklich nicht lecker aus. Das Katzenklo sollte man dringend mal sauber machen. Wenn man das wirklich vor sich stehen hat und dann der Geruch nicht passt und man dann auch noch weiß, dass das Toffees sind und das Ganze hier Kuchenbrösel ist, dann traut man sich tatsächlich, das zu essen. Aber es ist eine gewisse Hemmschwelle davor. Also das ist sozusagen unser Sehen, das sagt uns, nee, nicht essbar. Genauso spielen natürlich auch die Firmen mit Gummibärchen, mit solchen Mustern. Also auch wir hier zumindest in Europa haben was dagegen, Würmer zu essen. Es gibt andere Kulturen, die haben da kein Problem, aber wir haben da ein Problem mit. Also unsere Eltern haben uns wahrscheinlich immer gesagt, wenn wir so einen Wurm aus dem Boden gepult haben und in den Mund gesteckt haben, ih, steck das weg. Warum auch immer, aber wir haben es gelernt. Aber natürlich haben wir auch mittlerweile gelernt, wenn Würmer so aussehen und aus Plastiktüten kommen, dass die wahrscheinlich dann doch lecker schmecken. Ne? Also wenn die so bunt sind und man durchgucken kann, dann ist alles okay. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, die würden sich plötzlich bewegen in der Tüte. Also dann kommt doch wieder diese alte Angst vor, nee, das muss nicht ein. Also wir, auch unser kulturbedingt, essen nichts, was sich bewegt. Das ist auch in anderen Ländern anders, aber bei uns muss es schon tot sein. Okay, also das wäre das Sehen. Also Sie wissen, Sie haben da was gelernt, Sie können da gar nicht gegen ankämpfen, das können Sie schon einschätzen. Ein weiterer Fernsinn ist der sogenannte orthonasale Geruch. Orthonasal heißt nichts anderes als richtig rum. Also nasal heißt natürlich durch die Nase und ortho ist richtig und ja, also es geht richtig rum durch die Nase. Und damit meint man eben von vorne aus der Luft direkt ins Nasenepithel. Und das ist auch ein Fernsinn und da ist es genauso. Das müssen wir auch lernen. Es gibt allerdings, wenn wir geboren werden, ein paar Gerüche, die wir von Anfang an nicht mögen. Also das ist schon richtig. So zum Beispiel das, was das Stinktier so von sich gibt, da würde auch ein neugeborenes Baby sofort anfangen zu schreien und würde das hassen. Das muss man nicht lernen. Aber so andere Gerüche sind erstmal neutral und dann mit der Zeit fängt das so an, dass wir uns an bestimmte Gerüche positiv erinnern, an andere Gerüche eben negativ und das ist sehr emotional auch geprägt. Und bei diesen orthonasalen Gerüchen kommt es auch unheimlich darauf an, ob wir die bewusst wahrnehmen, also ob die so stark sind, dass wir sagen können, oh, hier riecht es aber nach, oder ob die nur so unterschwellig kommen. Also sprich, wir wissen gar nicht, dass wir was gerochen haben. Und wenn die so ganz unterschwellig sind, dann ist es tatsächlich so, dann kriegen wir Appetit auf diese Sachen, wenn es ein leckerer Geruch ist. Oder wir werden eben abgestoßen, wenn es ein unguter Geruch ist. Also da kann man tatsächlich messen, dass Personen dann, wenn man ihnen zum Beispiel so ein Backaroma oder ein Bäckereiaroma vorbeikommt, dass die dann plötzlich Lust kriegen auf Kuchen oder auf Brötchen oder so, ohne dass sie wissen, warum jetzt eigentlich. Während wenn man sie damit so konfrontiert, dass sie wissen, das ist das Aroma, dann kommt wieder unser Bewusstsein und sagt, ach nee, ich habe doch gerade erst was gegessen oder nee, das bei der Bäckerei, da hat es mir letztes Mal nicht geschmeckt. Dann kann man eigentlich gar nichts mehr nachweisen. Also dann fängt das Bewusstsein wieder an, da alles Mögliche drüber zu stülpen über unseren eigentlichen, ja, Geschmack. Gut, das wäre der orthonasale Geruch. Da kann man auch herrlich mit spielen. Ich habe es jetzt mal nicht gemacht. Es gibt ein Experiment, ich erzähle es Ihnen nur. Man kann zum Beispiel frisch Parmesankäse reiben und so abgedeckt die Leute dran schnuppern lassen. Und dann kommt es unheimlich darauf an, ob man dann vorher von einem tollen Italienurlaub erzählt, wo man diesen tollen Käse gefunden hat und möchtest du mal riechen? Oder ob man ihnen erzählt, oh, bei uns war heute Nacht eine Party in der Wohnung drunter und oh, die haben sich übergeben im Treppenhaus. Also das ist furchtbar. In der gleichen Situation würde der Käse plötzlich nicht mehr gut riechen. Ja, dann hätte man einfach eine andere Assoziation. Also das ist beim Geruch eben auch sehr kontextabhängig, sehr von der eigenen individuellen Erfahrung abhängig. Und das müssen wir lernen, ob das eben ein guter oder ein schlechter Geruch ist. So, dann haben wir noch den retronasalen Geruch. Wenn es also einen richtig rum gibt, gibt es natürlich auch einen falsch rum. Und retronasal heißt hintenrum. Das ist jetzt schon nicht mehr Fernsehen. Da müssen wir jetzt schon die Nahrung im Mund haben und so ein bisschen hin und her bewegen, dann wärmt die sich ja auch auf und unsere Enzyme fangen an, kleinere Stückchen davon abzuspalten und die können dann teilweise in den Gaumen sozusagen über die Luft von hinten herum in die Nase kommen. Und das ist wieder was, das haben wir auch gelernt, das ist dann ganz anders einkalkuliert. Also das ist auch das nennen wir dann, also da würde ich jetzt sagen, das ist Aroma. Wenn etwas Aroma hat, dann ist es genau dieser retronasale Geruch. Und da habe ich Ihnen hier auch, ich hoffe, Sie haben dann nachher noch Spaß dran, mal eine Station mitgebracht, da können Sie genau das testen. Das sind diese Geschmackswässer, heißen die, glaube ich. Das ist eigentlich nur Wasser, Zitronensäure und Zucker. Und dann ist noch Aroma dabei. Und da habe ich hier extra Nasenklemmen, also dann setzen Sie einfach mal die Nasenklemme auf, gießen sich so ein Schlückchen in den Becher und testen den. Und dann werden Sie wahrscheinlich, wenn das funktioniert oder das müsste funktionieren, eigentlich nur Zucker und Sauer messen, schmecken. Und dann setzen Sie mal die Nasenklemme ab und dann werden Sie sofort wissen, Apfel, Erdbeer, Zitrone oder was es auch sonst war. Also das ist dieser Geruch, der funktioniert tatsächlich auch nur, wenn wir normal atmen können. Also diese Luft kommt hier hinten nur an, wenn die Nase auch eben offen ist. Also probieren Sie es ruhig mal aus. Ist auch nichts Ekliges dabei, keine Sorge. Gut, und das hat vielleicht auch jeder schon mal miterlebt. Dann nämlich, wenn man so eine richtig kräftige Erkältung hat, die Nase ist einfach zu und dann schmeckt plötzlich alles irgendwie fad. Ne? Also nicht mehr so richtig gut. Das ist genau das, da fehlt das Aroma. Da kann es noch so aromatisch sein, wir riechen es halt einfach nicht mehr. Das Komische daran ist, obwohl wir das so wichtig empfinden und jeder, der eine Erkältung hat, der jammert, dass das Essen nicht mehr schmeckt, wir essen trotzdem nicht weniger. Also es ist ganz seltsam. Also man hat das wirklich ganz explizit getestet, hat Nahrung mehr, weniger Aroma dazu getan, hat das noch verstärkt, hat das länger in die Nase gepustet. Die Leute haben exakt die gleiche Menge gegessen, egal wie stark oder wie wenig es aromatisch war. Also bewusst ist uns das irgendwie wichtig, aber handeln tun wir nicht nach diesem Aroma, komischerweise. Also zumindest ist es bisher nicht nachgewiesen worden. Gut, dann kommen wir jetzt endlich zur Zunge. Da nähern wir uns jetzt langsam unserem richtigen Thema. Und ich will es aber nicht unerwähnt lassen, die Zunge hat einen extrem guten Tastsinn. Und zwar haben wir da auf der Zunge so Tastpapillen und die Zunge kann viel besser tasten, als zum Beispiel unsere Finger das können, die wir immer so für wichtig halten. Wenn Sie wollen, das kann man auch ausprobieren. Ich habe da ja so kleine Schokoladen. Nehmen Sie einfach nachher mal so eine Schokolade in die Hand und die gleiche Sorte in den Mund. Und dann werden Sie feststellen, dass das Bild, was Sie von dieser Schokolade bekommen im Gehirn, einfach viel detaillierter ist und viel genauer ist aus Ihrem Mund heraus und vor allem größer. Ihnen wird das Stück Schokolade im Mund um ungefähr den Faktor 1,5 größer vorkommen als das Stück, was Sie in der Hand haben. Sie können natürlich nicht sagen, es ist genau 1,5, aber es wird einem, also man merkt, dass das einfach ein Vergrößerungsfaktor dabei ist. Also dieser Tastsinn ist natürlich auch ganz wichtig für unser Essen, weil der uns natürlich auch einfach unterscheiden lässt, ob etwas prinzipiell schluckbar ist oder nicht. Und das ist genau das, was der Tastsinn auch am Ende entscheidet. Wann wir etwas schlucken können oder wann wir noch ein bisschen drauf rumkauen sollten. Das heißt, das ist im Prinzip die Sicherheit, dass der Hals nicht verletzt wird, wenn noch zu große Stücke da sind. Und der hat jetzt schon was damit zu tun, wie viel wir essen. Und zwar hat man das mal getestet mit einem Apfel. Wenn Sie einen Apfel beißen, dann würden Sie das normalerweise, dieses große Stück, nicht sofort schlucken. Vielleicht haben Sie es mal als Kind probiert, hatten die Erfahrung, dass es wehtut. Also Sie kauen das richtig lange durch, bis es weich genug ist und schleimig genug ist, dass es gut durch den Hals geht. Und an so einem Apfel kann man durchaus satt werden. Wenn man den ganzen Apfel gegessen hat, sind die meisten Leute und sagen, das reicht jetzt auch erstmal. Wenn man die gleiche Menge Kalorien oder die gleiche Menge Apfel als Apfelsaft zu sich nimmt, dann braucht man ja nicht mehr kauen. Dann ist das, was man aufnimmt, wird von den Tastorganen sofort als okay, kann geschluckt werden, signalisiert. Das heißt, Apfelsaft kann man so runter, also die gleiche Menge sozusagen, kann man sehr, sehr schnell konsumieren und kann auch sehr viel mehr davon konsumieren. Also sprich, die Idee ist, dass sozusagen der Geschmack einfach auch Zeit braucht, um dem Gehirn zu sagen, wir haben hier viele Kalorien, die können wir brauchen, aber das reicht jetzt auch. Wenn ich diese Kalorien aber in einer sehr kurzen Zeit schmecke, dann habe ich die Zählweise nicht mehr drin. Also ich kann es nicht wirklich zählen. Also ich muss eine Weile lang kauen, dass ich den Geschmack wirklich registriere. Und wie konnte man das jetzt testen? Man muss ja auch mal andersrum dann testen. Man hat einfach die Leuten Apfelsaft so gegeben, als warme Suppe zum Löffeln. Das heißt, es war der gleiche Apfelsaft, aber sie haben jetzt einfach viel länger gebraucht. Und da das eben auch heiß war, haben sie es nicht sofort geschluckt, sondern noch so ein bisschen im Mund behalten. Und schon haben sie wieder nur noch so viel gegessen, wie sie eben auch an einem normalen Apfel essen würden. Also da passte das dann plötzlich wieder. Und das ist natürlich schon wichtig zu wissen, weil wenn man dann so Smoothies oder sowas zu sich nimmt, dann nimmt man einfach mehr zu sich. Also wenn das schon vorverdaut ist sozusagen, ist zwar leckerer, klar, aber hat halt auch seine Konsequenzen, wenn wir eben Kalorien trinken, statt sie zu essen. Okay, jetzt kommen wir endlich dahin, wo wir hinwollen. Der Geschmack, der sitzt auch auf der Zunge und ich werde auch kurz danach noch über den Schmerz, der da auch in der Zunge verkontinuiert ist, reden. Der Geschmack ist eben das, was tatsächlich noch so am urtümlichsten ist. Also da unterscheiden sich die Menschen am wenigsten. Es gibt zwar welche, die schmecken intensiver und andere schmecken den gleichen Geschmack weniger intensiv, aber die Bewertung, ob das ein guter Geschmack ist oder ein schlechter, das haben wir eigentlich alle gleich. Also da sind wir sehr, sehr ähnlich. Und wie ich schon erwähnt habe, der Geschmack ist es, der letztlich entscheidet, ob wir etwas essen und wie viel wir davon essen. Also das ist tatsächlich mehr oder weniger noch sehr streng mit unserem Gehirn verboten, dass wir eben, was wir schmecken, das entscheidet, was wir essen. Weder was wir riechen, noch was wir eben ansonsten noch so sehen, wenn wir immer diese Hemmschwelle überwunden haben. Der Geschmack ist es. Und wir können natürlich auch mit unserer Zunge Schmerzen wahrnehmen. Das ist wichtig. Wenn man sich auf die Zunge beißt, dann soll man das auch merken, damit man es nicht nochmal tut. Wenn die Suppe zu heiß ist, muss man das auch merken. Oder wenn der Eiswürfel zu kalt ist. Also da gibt es eben sehr viele Gefahren, die von außen drohen. Und die werden uns durch Schmerzen dargestellt. Und das Seltsame ist, und da streiten sich auch viele Philosophen drüber, warum, wir Menschen mögen teilweise diese Schmerzen. Wir tun sowas extra ins Essen rein. Also das ist, also einer hat es mal benigner Masochismus, also gutartiger Masochismus genannt. Das hat er dann so mit Fahrten in der Achterbahn verglichen. Also dass wir uns Gefahren und Schmerzen aussetzen, wenn wir das Gefühl haben, das ist sicher. Und dass wir das dann toll finden. Also das ist so ein bisschen der Pep im Essen, diese Schmerzen. Deswegen werde ich die noch am Ende auch mit erwähnen. So, jetzt kommen wir endlich zur Zunge und dem Geschmack. Und ich fange mal mit einem Bild an, was leider immer noch irgendwie im Internet nicht tot zu kriegen ist, teilweise in Schulbüchern noch existiert, dass der Geschmack irgendwie aufgeteilt wäre auf der Zunge. Also wir könnten nur hinten bitter und nur vorne süß schmecken. Das ist falsch, okay? Also das können wir einfach vergessen. Und das hat auch nie ein Forscher behauptet. Also alle, die den Geschmackssinn auf der Zunge analysiert haben, davon gibt es keinen, der diese Karte jemals publiziert hätte. Es gibt eine Publikation von einem Herrn Häning aus 1901, der das auf Deutsch publiziert hat, und der hat festgestellt, dass es gewisse Unterschiede in der Intensität des Geschmacks gibt. Also wir schmecken süß ein bisschen intensiver vorne und bitter ein bisschen intensiver hinten, hat aber nie behauptet, dass das sozusagen vorne kein Bitter geschmeckt werden könnte. Und dann ist es passiert, wie so oft in der Wissenschaft, ein Nicht-Naturwissenschaftler hat das übersetzt ins Englische und hat einfach mal gesagt, aus nicht so intensiv machen wir einfach nicht. Und seitdem kursiert diese Karte. Okay, es ist ein Übersetzungsfehler. Das kann passieren, ne? Muss man ihm jetzt nicht böse sein, dem Herrn Boring. Aber er hat einfach einen Fehler gemacht und das hält sich jetzt leider. Also, die richtige Karte ist sehr langweilig. Ne? Da ist im Prinzip jede Geschmacksrichtung an jeder Stelle, wo Geschmacksknospen sind, möglich. Also insofern sehr einfach zu lernen. Gut, bei der Zunge ist es tatsächlich so, dass wir überall Geschmacksknospen haben. Ich komme noch zu den Geschmacksknospen. Das sind die Orte, wo diese Zellen, die eben schmecken, versammelt sind. Die haben wir nicht nur auf der Zunge, die haben wir auch im Gaumen oder in den Schleimhäuten, aber wir haben sie hauptsächlich in der Zunge. Und da sind sie teils frei, aber meistens in sogenannten Papillen organisiert. Und die Sie selber sehen können, wenn Sie wollen, sind diese Pilzpapillen. Das sind so richtige Ausstülpungen aus der Zunge, relativ groß, kann man mit bloßem Auge sehen. Und ganz oben, da wo sie sozusagen am meisten exponiert sind, da sitzen dann diese Geschmacksknospen und gucken, ob irgendwas Schmeckendes im Speichel herumfließt. Wenn Sie wollen, einfach eine Glasplatte, hoffentlich ohne scharfe Kanten, auf die Zunge drücken und gleichzeitig in den Spiegel gucken. Dann sehen Sie so rote Punkte auf Ihrer Zunge. Das sind diese Pilzpapillen. Und die sind eben besonders häufig an der Zungenspitze. Deswegen haben Sie bei der Karte eben vorne hier in der Mitte nicht so wirklich was gesehen, weil da sind weniger Pilzpapillen. Gut, also die kann man hier vorne testen und die haben eben alle Geschmacksrichtungen hier drin. Gut, dann gibt es aber auch noch diese Blatt- und Wallpapillen. Die sind an der Seite hinten und ganz hinten an der Zunge. Die sind ein bisschen anders aufgebaut, also die kann man relativ gleich vergleichen. Die haben so einen langen Spalt zwischen denen und in dem Spalt sitzen jetzt diese Geschmacksknospen. Und das kann natürlich schon einen Unterschied ausmachen, weil jetzt muss der Geschmacksstoff erstmal aus der Spucke, die hier oben ist, hier rein diffundieren. Und das dauert etwas. Deswegen haben wir oft so einen Nachgeschmack eher hinten auf der Zunge. Vorne schmecken wir sofort und hinten, da kommt dann irgendwann so ein Nachgeschmack noch. Das heißt, das muss erstmal hier rein diffundieren. Und im Unterschied zu den Pilzpapillen haben wir in diesem Spalt auch sogenannte Spüldrüsen. Das sind einfach kleine Speicheldrüsen, die immer mal so ein bisschen Speichel da reingeben, also auch den Spalt mal wieder freispülen, wenn da zu viel sich angesammelt hat. Und die haben auch diese Verdauungsenzyme, die wichtig sind. Da komme ich nachher noch zu, aber wir können das meiste gar nicht direkt schmecken, sondern es muss immer so ein bisschen angedaut werden. Dann schmecken wir erst, was es ist. Und das ist auch wieder jetzt ein Zeitfaktor. Das heißt, es kann sein, dass bestimmte Geschmacksrichtungen deswegen nicht entdeckt wurden, weil sie einfach eben erst hier angedaut werden müssen und dann wirklich erst eine gewisse Verzögerungszeit haben. Okay, also das wären die verschiedenen Papillen. Das heißt, hier haben wir einen sehr intensiven Geschmack und hier vorne. Aber letztlich ist in diesen Knospen hier jede Geschmacksrichtung eingebaut, die man sich vorstellen kann. Das wäre jetzt mal so eine vergrößerte Geschmacksknospe. Das ist wie so eine Zwiebel oder Orange. Zellen, die da als längliche Stücke drin sitzen und eben bis oben hin, die obere, da wo diese Fäden, also Zellfortsätze, rauskommen, das ist im Prinzip der Bereich, der mit der Spucke in Kontakt kommt. Wenn wir nochmal zurückgehen, der Rest ist eingebaut in diese Geschmackspapille, ins Epithel und von Gewebe umwuchert. Und der ganz äußerste Teil, der ist eben jetzt wirklich in Kontakt mit der Spucke. In diesen Geschmacksknospen haben die Histologen einfach unter dem Mikroskop geguckt und haben gesagt, wir haben vier verschiedene Zelltypen gefunden. Diese, die nicht ganz bis nach oben kommen, die nennen sie Basalzellen, und man weiß nicht viel über diese Basalzellen, aber man vermutet, das sind die Stammzellen. Das heißt, wenn eine von denen hier stirbt, dann wird sie ersetzt durch eine solche Basalzelle, die sich teilt. Woher diese Basalzelle weiß, ob sie jetzt eine Süß- oder eine Bitter- oder eine Fettigzelle ersetzen muss, das ist noch völlig unklar. Also das ist absolut spannend zu wissen, ob das Statistik ist oder ob die wirklich weiß, welche Zelle gestorben ist. Das ist absolut noch nicht erforscht oder noch nicht bekannt. Die machen aber sonst wahrscheinlich nicht direkt am Geschmack etwas. Und dann haben wir eben drei Zelltypen, die wirklich bis nach oben kommen, also wahrscheinlich die Chance haben zu schmecken. Und die hat man jetzt etwas ohne Fantasie Typ 1, Typ 2 und Typ 3 durchnummeriert. Also das hat nicht wirklich schöne Namen abbekommen. Gut, die sehen aber wirklich anders aus. Also diese Typ 1 Geschmackszellen, die sehen so ein bisschen wie eine Amöbe aus. Das heißt, die haben so lange Fortsätze und die schlängeln sich so zwischen die anderen und umschließen diese anderen Zellen. Und die haben zumindest eine Hauptaufgabe, und das ist Müllabfuhr. Also die sorgen dafür, dass diese Geschmacksknospe, die ja doch sehr abgekapselt ist, dass die innen rein bleibt. Und das ist gar nicht so unwichtig, weil die anderen Zellen schmeißen nämlich ständig Sachen raus. Kaliumionen zum Beispiel fließen da raus, wenn sie erregt sind. ATP, das ist so ein Botenstoff als Nukleotid, oder eben ein kleines Peptid, Amin, das Serotonin, das kommt da raus. Also die schütten ständig Sachen aus, kümmern sich aber nicht darum, was danach damit passiert. Und das müssen wahrscheinlich hier diese Typ-1-Zellen sein. Also insofern haben die schon eine Bedeutung für den Geschmack. Wenn die nämlich ihren Job nicht tun würde, würde diese Geschmacksknospe sehr bald nicht mehr funktionieren. Man vermutet, dass sie auch irgendwie mit salzig was zu tun haben. Aber salzig ist noch völlig offen, wie der funktioniert. Also es könnte sein, dass die auch, weil sie natürlich auch Ionen eben aufnehmen, abgeben, vielleicht mit dem Salzig-Geschmack zu tun haben. Die Typ-2-Geschmackssinneszellen, das sind die am besten untersuchten. Die hat man so das Gefühl, hat man richtig verstanden. Die haben auch diese Zellausläufer, deswegen nennt man die in anderen Organen auch manchmal Schopfzellen. Also daran erkennt man sie immer, an diesen kleinen Zellausläufern obendran. Und die haben dann jeweils, also eine Zelle hat immer nur einen Rezeptortyp, also entweder sie können süß schmecken oder umami oder fettig oder bitter. Das ist so das, was man den Typ-2-Zellen mittlerweile zuweisen konnte. Und wenn sie eben erregt sind, also wenn sie ihren Geschmack gefunden haben im Speichel, dann, da kommen wir noch zu, letztlich schütten sie eben dieses ATP aus und sagen das allen, die es hören wollen. Das ist also mehr so ein unspezifisches nach draußen schütten. Da liegen auch in der Nähe hoffentlich ein paar Nerven, die das dann diese Information ins Gehirn weitergeben. Aber das erfahren auch die Nachbarzellen, und auch die Zelle selbst kriegt das sozusagen gesagt. Das ist ganz praktisch, dann weiß ich, wie viel sozusagen schon signalisiert wurde und ob die hier eine Chance hatten, ihren Job zu machen. Das heißt wahrscheinlich, das ist noch nicht so 100%, wahrscheinlich ist das hier eine Hemmung. Das heißt, wenn schon zu viel gesagt wurde, dann sind die erstmal wieder still. Das merkt man auch, wenn man sehr intensiv einen Geschmack im Mund hatte, dann schmeckt man den Geschmack kurz danach nicht mehr so intensiv. Also dann ist das erstmal abgehärtet. Aber es ist schwierig, weil eben auch Nachbarzellen dadurch erregt oder gehemmt werden. Also dadurch wird das alles etwas komplizierter. Also nicht nur das eine Neuron, was dann sozusagen sagt, okay, das war jetzt Zucker. Und dann haben wir noch diese Typ-3-Geschmackssinneszellen. Auch da ist noch nicht sehr viel drüber bewusst. Die sehen aber aus ein bisschen wie echte Neurone. Und zwar, weil die können tatsächlich Vesikel mit einem Neurotransmitter ausschütten und dann direkt an einer Synapse ein ganz spezielles Neuron erregen. Also die hier waren, wie gesagt, so ein bisschen unspezifisch. Die haben es einfach so rausdiffundieren lassen. Die machen es ganz spezifisch mit einer Synapse und dann wird ein Nerv erregt. Das sind sehr viele von da, und nur eine ganz kleine Population von diesen Zellen, die ist auf jeden Fall für sauer zuständig. Was der Rest macht, weiß man noch nicht, aber ein Teil davon sind auf jeden Fall die sauer schmeckenden Zellen. Gut, Jetzt quäle ich Sie ein bisschen mit echter Biochemie. Man ist immer sehr stolz als Biochemiker, wenn man so einen Signalweg verstanden hat. Ich habe da jetzt nicht dran mitgeforscht, aber ich bin immer sehr stolz, wenn ich ihn einfach nur gelernt habe. Als Student fand ich die immer ganz furchtbar, weil sie sehr komplex sind und sehr variabel sind. Aber hier bei diesen Typ-2-Sinneszellen hat man das tatsächlich verstanden. Und deswegen gehe ich es jetzt einfach mal mit Ihnen durch. Okay, also wir haben hier oben, da wo diese Zellausläufer sind, eben den entsprechenden Rezeptor. Und die Rezeptoren für diese Geschmacksrichtungen sind auf jeden Fall schon isoliert und bekannt. Und wie Sie sehen, das sind Proteine, die haben eine Gemeinsamkeit. Die sehen, haben alle eine 7-Transmembran-Domäne. Das heißt, das Protein schlängelt sich so 7-mal durch die Plasmamembran durch. Und dann gibt es welche, die haben noch so eine extrazelluläre Domäne. Also dann guckt noch so eine Kugel raus. Und diese Kugel, das ist jetzt nicht schön gezeichnet von mir, die echten Bilder sind natürlich schöner, die sieht so ein bisschen aus wie ein Pac-Man. Also das ist so eine Kugel mit einem Mund und der schnappt sich quasi diese Geschmacksmoleküle. Also hier Zucker und hier eben Aminosäuren. Also das wären klassische Geschmacksrezeptoren. Der Vorteil von diesen extrazellulären Domänen ist, dass die Moleküle, die ja sehr wasserlöslich sind, also Zucker ist ja sehr gut in wasserlöslich, das heißt immer, dass sie sich aber gar nicht in der Membran wohlfühlen. Die ist nämlich fettig. Und wenn man hier jetzt eine Bindungsstelle für die Moleküle einbauen würde, würde wahrscheinlich der Zuckergeschmack nicht funktionieren. Anders beim Bitterrezeptor. Also die Bitterrezeptoren haben diese extrazelluläre Domäne nicht. Die haben wirklich nur diesen Membranteil. Das heißt, Bitterstoffe funktionieren eigentlich nur, wenn sie einigermaßen fettlöslich sind. Weil die müssen sich da irgendwo zwischen den Membranen rein und dann merkt das der Rezeptor und dann geht das Signal los. Also Bitterstoffe können nicht so sehr wasserlöslich sein. Und dann haben wir noch fettig. Fettig ist ein bisschen später entdeckt worden, darf man aber heutzutage wirklich als echten Geschmack bezeichnen. Der macht es ein bisschen anders. Der hat einmal diesen 7-Transmembran-Teil seines Rezeptors und dann noch einen etwas anderen. Der ist auf vielen Zellen dieser CD36 und der dient eigentlich immer dazu, die Fettsäuren, die da geschmeckt werden, erstmal aufzukonzentrieren. Also die binden erstmal hier, werden sozusagen vermehrt und dann irgendwann kriegt er das mit und meldet es dann auch weiter. Also was eben ein generelles Prinzip ist, die arbeiten nie alleine, es sind eigentlich immer zwei Proteine, die zusammen dann arbeiten, um den Geschmack zu vermitteln. Oft ist es einer, der sozusagen oben das Molekül festhält und dann dem anderen Bescheid sagt, der dann das Signal weitergibt. Gut, also welchen der Rezeptor wir haben, ist jetzt im Nachhinein egal, weil der Signalweg zum Glück immer derselbe ist bei diesen Geschmackszellen. Das heißt, wenn jetzt da eben zum Beispiel ein Zucker gebunden wird, dann meldet das der Rezeptor in der Zelle an ein sogenanntes G-Protein. Das ist ein Protein, was eben ein Guanin-Nukleotid bindet, deswegen hat es den Namen bekommen. Und das hat auch einen Eigennamen, das heißt in dem Fall Gustuzin. Das ist sehr schön, das vermittelt den Geschmack, es steht im Namen drin. Also dieses Gustuzin, das wird jetzt aktiviert und das aktiviert jetzt den nächsten, also es ist wie so eine Dominokette. Der nächste ist ein Enzym, was Lipide spaltet und zwar ein ganz spezielles Lipid, deswegen ist es eben diese C-Beta hier. Und dieses Lipid steckt in der Membran drin und diese Membranlipide haben immer einen hydrophoben Teil und einen hydrophilen Kopf und dieses Enzym schneidet jetzt den Kopf von diesem einen Lipid ab und der kann jetzt in der Zelle frei herumschwimmen, hängt halt nicht mehr an der Membran dran und trifft dabei wahrscheinlich zufällig auch einfach mal auf ein intrazelluläres Organell, das ist also auch wieder eine Membran hier, eigentlich müsste ich es besser zeichnen, es wäre so um den Kern herum und da ist ganz viel Calcium drin. Also Sie müssen sich vorstellen, Calcium ist etwas, das haben wir sehr viel in unseren Knochen und Zähnen, aber sonst ist es im Körper eher wenig vorhanden. Wir haben ein bisschen was außerhalb, also hier in dem Bereich ganz, ganz wenig. In der Zelle fast gar kein Calcium, aber in den internen Organellen, da ist manchmal tatsächlich ein bisschen Calcium drin. Und das ist eins von diesen Organellen. Und wenn jetzt dieser Kopf von dem Lipid da bindet, dann öffnen sich da Kanäle für Calcium. Und weil ja innen so viel, außen so wenig ist, strömen die dann auch sehr freiwillig aus diesem inneren Organell raus. Das heißt, wir haben jetzt plötzlich einen Calciumanstieg in dieser Zelle. Und das ist eigentlich bei vielen Zellen ein Zeichen, dass sie jetzt erregt sind, dass jetzt irgendwas passiert ist, dass sie jetzt aktiv sind. Und das Schöne ist, dass man diesen Calciumanstieg mittlerweile auch sehr schön optisch darstellen kann. Also es gibt Farbstoffe, die ändern einfach ihre Farbe, je nachdem, ob Calcium da ist oder nicht. Und dann kann man im Mikroskop live verfolgen, wie so ein Signalweg verläuft. Deswegen ist es ganz gut, dass die das hier auch mit Calcium machen. Und dieses Calcium löst jetzt wieder den nächsten Dominostein aus, und zwar einen einen Kanal in der Plasmamembran, der relativ unspezifisch sagt, alle Kationen dürfen durch. Und wenn man das in der Plasmamembran sagt, dann sind es vor allem die Natriumionen, die draußen ganz, ganz häufig sind und drinnen eben nicht, die dann reinströmen. Das heißt, wir haben dann automatisch einen Einstrom an Kationen, an positiven Ladungen, was wiederum heißt, dass die Zelle eben elektrisch umgepolt wird. Und jetzt kommen wir endlich zum Ende. Jetzt, das merkt dann nämlich unser ATP-Kanal. Das heißt, jetzt haben wir diesen ATP-Ausschuss. Und jetzt erst merken alle anderen Zellen, dass was passiert ist. Also in der Zelle ist diese riesige Kaskade abgelaufen und am Ende kommt irgendwann dann ein bisschen ATP raus und dann sagen die anderen, ach, jetzt habe ich es mitbekommen. Warum so kompliziert? Ja, das fragt man sich als Student mehrfach, wenn man solche Signalwege lernen muss. Warum kann man nicht einfach den Rezeptor direkt an diesen ATP-Kanal koppeln? Das wäre doch so schön. Ja? Signal süß gebunden, ATP raus, würde auch viel schneller gehen. Das dauert natürlich auch eine Weile, bis da diese ganzen Signalkaskaden durchlaufen. Man kann natürlich nur spekulieren, warum sich etwas entwickelt hat. Aber es gibt zwei Gründe, wo man sagt, das ist vielleicht doch sinnvoll. Das eine ist eine Verstärkung. Und zwar ist es nicht so, dass ein Rezeptor ein G-Protein aktiviert, sondern ein Rezeptor kann hunderte G-Proteine aktivieren. Die können dann wiederum jeder eine Phospholipase aktivieren oder vielleicht sogar mehrere. Die Phospholipase spaltet jede Menge Membranlipide, also auch nicht nur eins pro Lipase. Dann kommen natürlich hier die ganzen Calciumionen raus, die ganzen Natriumionen rein und eben das ATP raus. Das heißt, es reicht wirklich ein ganz kleines, ein Rezeptor, zwei Rezeptoren, die aktiviert werden. Und dann reicht das aus, um wirklich einen massiven ATP-Ausstrom zu haben unten. Also diese Verstärkung ist sicher ein Effekt, der wichtig ist bei diesen Signalkaskaden. Und das macht es noch schwieriger zu lernen, ist, an jeder einzelnen Stelle kann man hier regulieren. Man kann immer die Verstärkungskaskade rauf oder runter. Also man kann sagen, es dürfen nur 50 G-Proteine aktiviert werden oder beim nächsten Mal 100. Also da kann man überall Stellschrauben drehen und damit eben sehr, sehr fein einstellen, wie so ein System reagiert. Okay, also wir wissen jetzt, diese Zellen können letztlich über diesen Calcium-Einstrom dann ihr Signal vermitteln, was dann eben zumindest zum Teil auch von Nerven bemerkt und ans Gehirn weitergeleitet wird. Ich habe jetzt hier in Klammern noch so Kukumi hingeschrieben. Ich weiß nicht, ob jeder dieses Wort schon mal gehört hat. Die meisten knabbern ja noch an Umami, obwohl das schon seit 100 Jahren eigentlich bekannt ist. Kokumi ist jetzt wieder eine neue Entdeckung aus Japan, eigentlich auch nicht so neu, aber es dauert immer eine Weile, bis man aus den japanischen Entdeckungen hier in Europa was hört. Kokumi ist kein echter Geschmack, deswegen habe ich den hier auch in Klammern gesetzt. Das ist mehr so ein Mundgefühl, also beschreiben es die Japaner. Es heißt, wenn ich alleine Kokumi schmecke, schmecke ich gar nichts. Also das merke ich nicht. Aber wenn ich dazu noch süß oder Umami oder fettig schmecke, dann wird das plötzlich so ein bisschen anders. Und zwar hat man das Gefühl, es ist erstmal sehr viel weniger intensiv oder nicht so rau der Geschmack. Und dann kommt aber ganz intensiv dieser Umami oder süß nach einer Weile nach. Also ein ganz komisches Gefühl. Ich habe es Ihnen ja auch mitgebracht hier. Sie können es mal ausprobieren. Man weiß auch nicht genau, wie es funktioniert. Man hat aber den Rezeptor gefunden. Und zwar, der sieht genauso aus, das ist schön, da freuen wir uns immer, wie der Umami- und der Süßrezeptor, also wieder 7 Transmembrandomäne und auch wieder diese Venusfliegenfallendomäne, heißt sie, diese Pac-Man-Domäne. Und man hat ihn benannt nach einem Ion, was ihn aktivieren kann. Also der kann über Calcium aktiviert werden. Ob das jetzt beim Kokumi-Geschmack das Entscheidende ist, weiß man nicht. Es kann aber durchaus sein, weil man nämlich Calcium als Geschmacksverstärker findet auf irgendwelchen Lebensmitteln. Und Calcium wäre ja nur dann Geschmacksverstärker, wenn er irgendwas mit den anderen Geschmäckern machen würde. Und das wäre eine Möglichkeit, dass das über diesen Weg funktioniert. Aber Calcium selbst, das können Sie auch gerne testen, allerdings ist das keine so angenehme Erfahrung, schmeckt extrem bitter, also sehr unangenehm. Das heißt, Calcium als Geschmacksverstärker ist für die Lebensmittelindustrie ein kleines Problem, weil man immer diesen bitteren Geschmack mit dazu kriegt. Deswegen suchen die natürlich schon seit langem, vor allem die Japaner, nach anderen aktivierenden Molekülen. Und die haben auch schon wirklich was gefunden, kleine Peptide, vor allem aus dem Knoblauch. Wenn man Knoblauch so stark verdünnt, dass man nicht mehr merkt, dass man Knoblauch isst, dann hat er trotzdem noch diesen Kokumi-Effekt. Und da gibt es einige Peptide, die da diesen Rezeptor hier auch binden, aktivieren und die eben nicht diesen bitteren Nachgeschmack haben. Ob der jetzt wirklich einfach so da sitzt und dann mitmacht oder ob der vielleicht, das ist auch eine Vermutung, wirklich mit den anderen Heterodimere bildet, also sich sozusagen zu denen dazugesellt und deswegen den Geschmack dann so ganz umformatiert. Das ist wahrscheinlich die wahrscheinlichere Variante. Also man schmeckt es ja wirklich anders, nicht nur einfach intensiver. Also wahrscheinlich mischt der einfach Waisenrezeptoren mit und bringt diese Kurkumi-Variante in unseren Geschmack rein. Gut, jetzt kommen wir nochmal zurück zu unseren Pflanzen, weil wir haben ja gesagt, dass ursprünglich sozusagen, was wir essen, ist Kohlenhydrate, was die Pflanzen aus dem Sonnenlicht gemacht haben. Und deswegen ist Kohlenhydrate auch der Lieblingsgeschmack von uns. Also keiner von Ihnen wird sagen, dass er Süße nicht mag. Und diese Kohlenhydrate kommen aber meistens in solchen Formen, eben als Kartoffelknollen oder als Samen. Oder dann haben wir die Samen vielleicht schon gemahlen und irgendwohin zugebacken. Aber letztlich sind es immer diese Stärkemoleküle. Das heißt, es sind riesige Moleküle mit ganz, ganz, ganz vielen Glukoseeinheiten. Und Stärke können wir tatsächlich überhaupt nicht schmecken. Okay, also wir haben, wie gesagt, das Problem, sage ich mal, dass wir eigentlich das, was wir essen, das, was die Pflanzen uns liefern, hauptsächlich solche Makromoleküle sind, Tausenden von Glukosemolekülen, die wir nicht schmecken können. Das heißt, um jetzt wirklich zu schmecken, dass die Kartoffel oder der Reis lecker sind und wir das auch essen können, müssen wir sie eine Weile lang im Mund behalten, durchkauen, eben mit Speichel versorgen, weil dann spalten wir daraus eben die Glukose ab im Mund noch. Und das muss nicht unbedingt bewusst sein. Eine Kartoffel wird dann nicht wirklich bewusst süß schmecken. Aber das reicht, so ein unterschwelliger Süßgeschmack, dass wir dann wissen, aha, das ist ein Kohlenhydrat, das können wir gut essen. Und das wird uns dann auch vermittelt. Sie können das ausprobieren, wir haben es in der Schule mal gemacht. Man kann wirklich 5 oder 6 Minuten drauf rumkauen, dann schmeckt man tatsächlich, dass es süß wird. Aber so lange brauchen wir dann normalerweise nicht. Gut. Wenn wir jetzt nochmal bei unserem Brötchen sind, wir schummeln ja dann meistens. Also wir wollen ja schon diesen Süßgeschmack. Und deswegen werden die wenigsten von Ihnen am Morgen so ein Brötchen essen. Sondern was wir dann einfach machen ist, wir tun da Honig oder Marmelade drauf. Die haben nämlich den Zucker in Reinstform drin. Da muss man nicht lange kauen. Das schmeckt man sofort beim ersten Bissen, dass das süß ist. Also eigentlich, ne, ist das Brötchen alleine schon gut genug, aber um es schneller und intensiver zu schmecken, kommt eben noch der Honig mit drauf. Der enthält nämlich wirklich pure Glukose, die man nicht vorher noch abspalten muss. Okay, also das sind sozusagen unsere Süßmoleküle, die wir schmecken können. Die Saccharose, das ist das, was wir typischerweise im Obst haben, eben was die Pflanzen so als Transportzucker oder eben für uns als Leckerli da reintun. Die wollen ja, da kommen wir gleich zu, dass der Apfel gegessen wird. Oder eben zum Beispiel im Honig. Honig sind diese beiden, also die Saccharose einmal aufgespalten. Schmeckt also auch sehr süß. Das sind die Zucker, die wirklich auch Kalorien liefern, die also wirklich von unserer Evolution her so gedacht waren, dass wir sie essen sollen. Es gibt aber auch Süßstoffe. Das heißt einfach, ein Süßstoff ist quasi definiert als ein Molekül, was süß schmeckt, aber weniger Kalorien enthält als der normale Zucker. Manchmal enthalten sie zwar ähnliche Kalorien, wir können sie aber einfach gar nicht aufnehmen. Also wir können diese Kalorien nicht verwerten. Das sind hier typische künstliche Süßstoffe, die alle per Zufall im Labor entdeckt wurden. Also all diese Forscher, die diese Süßstoffe entdeckt haben, haben eigentlich was anderes im Sinn gehabt. Der hier, das war 1879, ist also schon ganz eine Weile her, hat einfach mal so an Teer herumexperimentiert. Hat Teer ein bisschen gekocht, ein paar Säuren draufgekippt und einfach wirklich frei spekuliert, was da passieren könnte. Und er hat dann an einem Abend einfach mal vergessen, sich die Hände zu waschen. Passiert, ja, ist nicht gut, aber sollte man eigentlich machen, wenn man aus dem Labor geht. Er hat es einen Abend mal vergessen, hat sich dann ein Brot gemacht, ein Glas Wasser genommen und alles schmeckte furchtbar süß. Und dann hat er irgendwann, ne, angefangen zu gucken, wo kommt das her, und hat an seinen Fingern geleckt und gemerkt, oh, meine Hände schmecken süß. Und dann ist er zurück ins Labor, hat nochmal 2 Monate, glaube ich, geforscht und hat festgestellt und hat es wiederholen können, das Experiment. Also er hat diesen Zwischenstoff, der rein zufällig war, tatsächlich herstellen können und ist damit sehr, sehr reich geworden. Das war der erste Süßstoff, der war also schon 1890, glaube ich, auf dem Markt. Und so ähnlich sind all diese anderen hier entstanden. Teilweise wollte man ein Peptidhormon nachproduzieren. Das hier sollte, glaube ich, ein Mittel gegen Bluthochdruck werden eigentlich. Und dann ist irgendwie was umgekippt und man hat gemerkt, oh, das schmeckt ja alles ganz furchtbar süß. Und dann sind das eben Süßstoffe geworden. Und gerade diese chlorierte Saccharose, also der Zucker, der mit den Chloreinheiten, der ist 600 Mal süßer als der normale Zucker. Also da muss man wirklich aufpassen. Wenn man es sieht, ist es schon viel zu süß. Okay, das sind also die künstlichen, aber das gibt es auch aus der Natur. Also auch in Pflanzen sind Stoffe, die süß schmecken, aber für uns nicht so viel Kalorien enthalten. Das sind einmal zum Beispiel solche Zuckeralkohole, also noch sehr nah verwandt mit den Zuckern. Die kommen zum Beispiel in Rinden von Bäumen vor, aber auch in anderen Pflanzen. Den Pflanzen dienen sie einfach dazu, Wasser zu binden. Das hilft einmal als Antifrostschutzmittel, um eben den Winter zu überstehen. Da produzieren sie solche Alkohole. Oder aber auch bei Dürren, wenn eben sonst das Wasser zu stark verloren ginge, dann können sie mit solchen Alkoholen eben noch ein bisschen mehr Wasser bei sich behalten und vielleicht so eine Dürreperiode überstehen. Also für die Pflanzen, die haben das nicht gemacht, damit es für uns süß schmeckt. Aber für uns schmeckt es süß, allerdings genauso süß ungefähr wie der normale Zucker. Wir müssen also relativ viel davon essen. Und das ist auch so ein bisschen der Nachteil, das bindet bei uns im Körper natürlich auch das Wasser. Und deswegen, wenn man zu viel Sorbitol oder Xylitol isst, dann kriegt man einen kräftigen Durchfall, ne? Weil einfach das Wasser im Darm gebunden wird. Die Zucker können ja nicht aufgenommen werden. Und das ist eine nicht schlimme Nebenwirkung, aber man merkt es halt doch. Dann haben wir hier diese Steviosiede, sind zurzeit recht berühmt, weil sie eben jetzt auch zugelassen sind von der EU seit 2011 als Nahrungsmittel. Da sind schon Kalorien drin, Sie sehen hier wieder so Zuckermoleküle, aber da man so wahnsinnig wenig davon braucht, kann man auf die paar Kalorien auch wirklich, also braucht man nicht zählen. Also die paar Zucker hier, wenn man sagt, man nimmt 300 mal weniger als vom normalen Zucker, ist das quasi vernachlässigbar. Und dann gibt es komischerweise sogar Proteine, die sind jetzt hier viel zu klein dargestellt, die würden den ganzen Raum füllen. Proteine in Pflanzen, also Eiweiße, die Pflanzen gemacht haben und die für uns Menschen extrem süß schmecken. Also wenn Sie das vergleichen im Gewichtvergleich, sind das 3000 mal mehr, 1 Gramm von dem Protein als 1 Gramm Zucker. Das ist auch ein reiner Zufall gewesen, der Evolution. Also für uns sind die wahnsinnig süß schmeckend, aber wenn man zum Beispiel einen Affen aus Südamerika fragt, dann sagt er, das schmeckt nach gar nichts. Also es sind wirklich nur wir Menschen und ganz nah verwandte Primaten, bei denen diese beiden hier komischerweise an den Süßrezeptor binden und den aktivieren. Auch Zufallsbefund und die Pflanze wollte damit auf jeden Fall eher einen Infektionsschutz erreichen. Also es sind Proteine, die sozusagen bei Infektionen mit Pilzen oder mit Viren hochreguliert werden, also wahrscheinlich irgendeine Schutzfunktion für die Pflanze haben und ganz sicher nicht, dass die süß schmecken sollte. Aber man kann sie wunderbar als Süßstoffe natürlich verwenden. Gut, wenn man jetzt so sieht, das hier sind die Zucker und das hier sind die Süßstoffe und diese beiden Industriezweige bekämpfen sich erbittert seit 1879, seit das Zyklamat, das Saccharin entdeckt wurde. Und schimpfen sich wüsten Vorwürfen entgegen. Zum Beispiel hat die Zuckerindustrie immer gesagt, Süßstoffe machen süchtig, Süßstoffe führen zu Unterzucker, Süßstoffe machen dick. Und also das Gute für uns ist, das wurde alles extrem genau untersucht, weil es eben diese Konkurrenz gibt. Also dass die Zucker dick machen, ist bekannt. Ja? Also da muss die Zuckerindustrie immer ein bisschen klein beigeben. Ja, wenn man zu viel Zucker zu sich nimmt, wird man natürlich dick. Aber dann haben sie gesagt, ja, bei euch ist das aber auch so. Und das ist tatsächlich alles widerlegt worden. Also die Süßstoffe, egal ob künstlich oder natürlich, das macht keinen Unterschied, machen weder dick, noch machen sie einen Unterzucker, noch machen sie irgendwie süchtig. Das komme ich nachher noch drauf, das kann unser Körper tatsächlich unterscheiden, ob dieses Süßstoff ein echter ist oder ein künstlicher. Also nicht ein echter Zucker oder ein Süßstoff eben, der nicht wirklich was liefert. Also insofern braucht man da keine Sorgen haben. Man kann auch Süßstoffe verwenden, wenn man die möchte. Aber sie machen eben auch nicht glücklich. Das ist ja dieser Belohnungseffekt, der süchtig machen kann. Das machen tatsächlich nur die echten Zucker, nicht die Süßstoffe. Gut, kleiner Exkurs. Ich habe jetzt so viel über uns Menschen geredet. Tiere gibt es ja auch noch. Vielleicht kennen Sie den Begriff Naschkatze. Also unsere Katzen trifft das zu. Unser Kater nascht uns auch gerne mal so ein Stück Kuchen vom Tisch, wenn wir nicht aufpassen. Und da man das ja so kannte als Katzenliebhaber, hat man gesagt, die müssten eigentlich auch Kuchen mögen. Und dann war es ein bisschen überraschend, dass man festgestellt hat, die haben überhaupt keinen funktionierenden Süßrezeptor mehr. Also die können süß nicht schmecken. Und zwar muss das passiert sein vor ungefähr 30 Millionen Jahren. Da war nämlich der eine Vorfahre von allen Katzen auf dieser Welt. Aus dem haben sich alle Katzen, vom Löwen bis zu unserem Hauskätzchen da, entwickelt. Und die können alle nicht süß schmecken. Egal, welche man testet. Und wahrscheinlich war es unter dieser Kategorie. Die waren schon damals, also vor 30 Millionen Jahren, reine Fleischfresser, haben also nie irgendwie einen Apfel oder sowas gegessen. Und deswegen hat sie einfach nicht interessiert. Und als sie dann per Zufall eben diese Mutation entwickelt hatten, dass der Süßrezeptor kaputt gegangen ist, tja, da war es halt passiert und keiner hat es gemerkt. Also Katzen interessiert Zucker einfach nicht. Also das kann man auch testen. Die können Wasser von Zuckerwasser nicht unterscheiden. Das heißt, warum spritzt der uns den Kuchen? Klar, da sind Eier drin, da ist Fett drin. Das kann der sehr gut schmecken. Und das gefällt ihm an diesem Kuchen, dieses Gebackene. Also der spritzt uns auch ein Toastbrot, das ist kein Problem. Okay, also Katzen, wie gesagt, kein Süßgeschmack. Deswegen ist der Zucker, den Sie manchmal in Katzenfutter finden oder das Getreide, reiner Füllstoff. Ist billig und kann man, der Mensch denkt, es wäre was Gutes, aber die Katze merkt das nicht. Gut, kommen wir zu unserem zweiten Lieblingsgeschmack, Umami. Umami heißt im Prinzip Fleisch, also würzig, fleischig, alles, was irgendwie Proteine enthält. Und genauso wie beim Zucker ist es so, dass die Proteine selbst viel zu groß sind, die können wir nicht schmecken, sondern auch wieder durch eben Kauen und durch Speicheln spalten wir ein paar Aminosäuren ab. Und bei uns Menschen ist es so, wir sind da relativ eingeschränkt in dem Umami-Geschmack. Für uns ist es eigentlich nur das Glutamat, was Umami schmeckt. Das ist aber die Aminosäure, die in jedem Protein vorkommt und auch sehr, sehr häufig. Also die Wahrscheinlichkeit, dass eine dieser Aminosäuren Glutamat ist, ist sehr hoch. Okay, Glutamat schmeckt also Umami. Genauso schmeckt aber auch unser Erbmaterial Umami, also die DNA und auch die RNA, die dann hier in Zellen, also einmal in Pflanzen oder in Tieren, das ist egal. Auch das riesiges Makromolekül, auch das spalten wir auf in die einzelnen Nukleotide und so ein Molekül zum Beispiel, das schmeckt auch Umami. Und der Trick ist jetzt bei Umami, dass die beiden sich verstärken. Also beide schmecken so einigermaßen Umami, aber wenn man beide zusammen hat, dann gibt es einen synergistischen Effekt. Wir haben also dann plötzlich einen viel stärkeren, viel intensiveren Umami-Geschmack. Und deswegen hören Sie manchmal, dass Natriumglutamat ein Geschmacksverstärker wäre. Es ist eigentlich ein echter Geschmack, also wir können Glutamat schmecken, aber es ist richtig, wenn man Glutamat noch dazu tut, dann verstärkt es den Effekt von den schon vorhandenen Nukleotiden zum Beispiel in der Nahrung. Aber umgekehrt wären die auch Geschmacksverstärker. Finden Sie auch, also wenn Sie so eine Brühe oder Würze kaufen und hinten auf die Verpackung gucken, dann steht da Geschmacksverstärker, Klammer auf, Glutamat und Inosinmonophosphat, Klammer zu. Also da tut man schon immer beide Sachen rein. Das ist eben auch ein Lieblingsgeschmack von uns, dieses würzig. Und deswegen gibt es natürlich auch sehr viel Industrieambitionen, Umami-Stoffe zu finden, so wie man Süßstoffe gefunden hat. Da geht es weniger um die Kalorien, also die haben jetzt nicht so wahnsinnig viel Kalorien, aber einfach um die Intensität, dass man einfach Lebensmittel damit peppiger machen kann. Bisher ist man noch nicht so weit, also künstliche hat man zum Beispiel noch gar nicht gefunden. Man hat einfach mal sehr umami schmeckende Lebensmittel analysiert. Was ist denn da drin? Und hat dann die einzelnen Stoffe sozusagen Testpersonen gegeben. Und da waren schon einige dabei, die deutlich mehr umami schmecken als so diese Klassiker. Also zum Beispiel eine Kombination aus einem Zucker und einem Succinat sozusagen. Also ganz ähnlich wie das Glutamat, das reicht noch für unseren Rezeptor. Oder hier ein Zucker mit einer Aminosäure. Oder eben auch solche kleinen Anhängsel noch an die Nukleotide. Das reicht schon aus, um die noch umamier schmecken zu lassen. Und da hat man tatsächlich durch Zufall auch echte Geschmacksverstärker gefunden. Also Moleküle, die für sich gar nicht schmecken, aber wenn sie zusammen mit Fleisch oder eben Zellen kommen, dann hat man einen ganz intensiven Umami-Geschmack. Also das kommt und ich bin mir auch sicher, dass schon viele von diesen Molekülen auf dem Markt sind. Leider steht ja immer nur Aroma dann dabei. Und meistens wissen die Firmen, die die Lebensmittel produzieren, noch nicht mal, was in ihrem Aroma ist. Da gibt es nämlich so Geschweigeverträge zwischen den Firmen. Also die wissen oft gar nicht, was sie da reintun. Die kriegen das nur als Umami-Geschmack verkauft und tun es dann in ihre Mittel rein. Aber da sind bestimmt schon ein paar Moleküle, die wir auch so in unserer Nahrung drin haben. Kommen wir wieder zu unseren Katzen, um die ein bisschen aufzuwerten wieder, nachdem wir sie jetzt mit dem Süßgeschmack so runtergezogen haben. Die haben natürlich einen viel besseren Umami-Geschmack als wir. Die können nicht nur Glutamat schmecken, die können auch viele andere Aminosäuren schmecken und wahrscheinlich auch feinere Nuancen daraus schmecken. Also deren Umami-Rezeptor ist oder deren Umami-Sensor ist einfach ein bisschen empfindlicher und genauer, weil die ja einfach ihr ganzes Leben auf diese Fleischmahlzeiten ausrichten. Anders ein anderer Fleischfresser, also Bären zählen ja auch zu den Karnivoren. Aber dieser Bär, der große Panda, hat schon vor 4 Millionen Jahren, also seine Vorfahren natürlich, beschlossen, er isst nur noch Veganes. Und irgendwie hat sich das dann so minimiert, dass sie heute ja nur noch Bambus essen. Aber auf jeden Fall ist auch schon 4 Millionen Jahre her, dass die das letzte Mal irgendwas mit Umami gegessen haben, diese Pandas. Und auch da ist es anscheinend irgendwann mal in einem der Vorläufer passiert, dass der Umami-Rezeptor kaputt gegangen ist. Also Panda-Bären können Umami nicht mehr schmecken. Brauchen sie auch nicht, weil Bambus schmeckt auch wirklich nicht nach Umami. Ich weiß nicht, wonach der schmeckt, aber Umami ist es nicht. Gut, noch spannender wird es, wenn man zu den Vögeln guckt. Die Vögel, ich weiß nicht, ob sie das, also es ist auch noch nicht so ganz lange her, aber man vermutet, dass die Vögel die Nachfahren der Dinosaurier sind. Die meisten Dinosaurier haben es nicht geschafft, aber es muss irgendeine Gruppe an Raubdinosauriern geben, also reinen fleischfressenden Dinosauriern, die überlebt hat und die sozusagen die Vorläufer der Vögel sind. Und diese Vögel stammen jetzt alle von einem Dinosaurier ab, der eben auch schon lange auf Fleisch umgestellt hatte und der auch seinen Süßrezeptor verloren hat. Also alle Vögel, egal welcher, alle haben keinen Süßrezeptor mehr. Man wundert sich immer, wenn die Amseln dann so gerne die Kirschen aufpicken, die müssen da irgendwas anderes dran finden. Aber das Süße ist es anscheinend nicht. Jetzt gibt es ja aber Vögel, die nur von Süßem leben, nämlich nur von Nektar. Also Kolibris oder hier in Europa die Nektarvögel. Die müssen ja auch unterscheiden können, ob der Tropfen, der in der Blüte ist, jetzt ein Wassertropfen ist oder ob das tatsächlich der Nektar ist, weil sonst verhungern sie einfach, wenn sie das nicht unterscheiden können. Und die können das unterscheiden. Also man hat Experimente mit Kolibris gemacht, die können das sehr, sehr gut und sehr fein unterscheiden, ob das eine Zuckerlösung ist oder eben Wasser. Wie haben die das jetzt gemacht? Die haben also von ihrer Evolution her nie einen Süßrezeptor gehabt. Die wissen also quasi gar nicht, was ein Zuckermolekül ist. Und jetzt können sie plötzlich Zucker wieder schmecken. Und man hat festgestellt, die haben ihren Umami-Rezeptor umfunktioniert. Der hat, also zumindest bei Kolibris ist nach wie 19 verschiedene Mutationen im Laufe der Zeit akkumuliert. Und jetzt kann der plötzlich Zucker binden, statt eben irgendwelche Aminosäuren. Wie die das geschafft haben, ist ein großes Rätsel, weil das sind alles ja, statistische Mutationen, die sind einfach passiert. Und alle 19 müssen zusammenkommen, damit dieser Rezeptor tatsächlich umschwenkt von Umami auf Süß. Das heißt, man kann sich vorstellen, wie viele Küken da geschlüpft sind, die ein sehr fades Leben hatten, weil sie weder Umami noch süß schmecken konnten, ne? Weil die Mutation einfach noch nicht ausgereicht hat oder es war eine falsche. Also, dass das funktioniert hat, ist eigentlich ein kleines Wunder. Und dann hat es mindestens zweimal funktioniert, weil die Nektarvögel, die hier leben, sind überhaupt nicht verwandt mit den Kolibris aus Amerika. Also sprich, das muss komplett zweimal neu entstanden sein, diese Umfunktionierung vom Umami-Rezeptor. Also das ist auch wirklich spannend, wenn man sich eben so für andere Tiere interessiert als die Menschen. Gut, jetzt haben wir noch Fettig. Fettig ist unser dritter Lieblingsgeschmack. Fettig, also das hat bestimmt jeder schon mal erfahren, dass Pommes einfach besser schmecken als gekochte Kartoffeln. Oder zu den gekochten Kartoffeln muss man halt noch irgendwas dazu machen. Die Pommes kann man auch so essen. Also das Fettig, das gefällt uns halt irgendwie. Und man hat lange gedacht, dass Fettig einfach nur das Gefühl von Fett ist. Also Fett macht ja so eine gewisse Konsistenz, macht so eine gewisse Leichtigkeit. Also das wäre dann dieses Molekül, das macht diese Konsistenz. Man hat gedacht, okay, das ertasten wir, dass das fettig ist und das reicht. Aber man weiß eben mittlerweile, es gibt einen echten Rezeptor, es gibt Zellen, die das schmecken können. Und wenn man diesen Rezeptor nicht hat, es gibt tatsächlich Menschen, die sind da defekt, dann kann man auch Fett eben einfach nicht mehr so gut schmecken. Also das scheint schon sinnvoll zu sein. Und wie bei den anderen Geschmacksrichtungen muss auch dieses Molekül erst eben in unserer Speichel, in unserem Speichel gespalten werden zu Fettsäuren. Und ein zweites Argument, warum es immer hieß, nee, das kann nicht stimmen mit dem Fettgeschmack, ist, wenn Sie reine Fettsäuren bekommen, dann schmeckt das furchtbar. Reine Fettsäuren sind nämlich Seife. Und wer hat schon mal freiwillig an der Seife geleckt und fand das lecker? Also es gibt ja diesen, ich habe es zum Glück nie miterlebt, aber es heißt ja, man hätte früher Kindern mal den Mund mit Seife ausgewaschen, wenn sie irgendwas Unanständiges gesagt haben. Das war nicht nett gemeint. Also das fanden die Kinder auch sicher nicht toll. Also pure Fettsäuren sind für uns abstoßend. Wir haben aber nur, soweit wir wissen, diesen einen Rezeptor, der einmal positiv und einmal negativ anscheinend uns stimuliert. Und man vermutet, dass das folgendermaßen funktioniert. Wenn ich jetzt etwas mit echtem Fett, also hier so einem Triglycerid, in den Mund nehme, genüsslich kaue und so langsam entwickelt sich dann daraus dieser Fettiggeschmack, dann finden wir das toll. Wenn aber das Fett von vornherein schon gespalten ist, dann haben wir gelernt, dann ist das ranzig und dann ist das nicht mehr gut und dann sollten wir das nicht mehr essen. Und wahrscheinlich erfahren wir das dadurch, dass wir das dann auch schon vorher riechen können. Ja, so Fettsäuren, die abgespalten sind, sind manchmal nicht diese langen, aber manchmal so kurze, die sind sehr, sehr unangenehm im Geruch. Also Propionsäure, Buttersäure, das kann da auch entstehen. Dann haben wir schon so eine Hab-Acht-Haltung und wenn das dann sozusagen volle Kanne auch noch den Geschmack dann trifft, ohne dass wir lange drauf rumkauen müssen, haben wir anscheinend einfach gelernt, diese Kombination Geruch und Geschmack ist nicht gut, während nur Geschmack, ohne dass es irgendwie unangenehm riecht, finden wir gut. Also ist auch spannend, ist jetzt bisher nur eine Hypothese, aber wir haben zumindest keine anderen Zellen gefunden, die Fettsäuren noch schmecken können. Da möchte ich kurz zu den Haien, die finde ich nämlich so faszinierend, die sind natürlich lange noch nicht so gut untersucht wie jetzt eine Katze oder ein Panda-Bär, aber die sind auch Geschmackskünstler. Also die sind sehr, sehr intelligent, zumindest einige Haisorten und auch sehr interessiert. Also wenn die irgendwas finden im Wasser, was sie nicht kannten, dann wollen die das auch untersuchen. Jetzt haben die natürlich nicht Hände wie wir und können dann anfangen, das zu begrapschen, sondern die machen das alles mit dem Maul. Das heißt, ein Hai würde erstmal reinbeißen. Und das macht er nicht, um das zu töten oder um das irgendwie grausam hinzurichten, sondern der macht das, um das zu erfahren. Die haben nämlich so aufgehängte Zähne, die sind ganz wackelig. Und diese Wackelung der Zähne, das können sie dann sozusagen als Tastsinn verwenden, wissen, wie das geformt ist, was für eine Konsistenz das hat und können damit wahrscheinlich schon allein deswegen erfahren, ob das, was sie da essen, eine Speckschicht hat oder nicht. Aber sie haben zwischen den Zähnen auch jede Menge Geschmacksknospen. Das weiß man auf jeden Fall. Man weiß leider noch nicht genau, welche Rezeptoren wie. Aber von Verhaltensexperimenten kann man auf jeden Fall sagen, dass viele Haie fettig als absoluten Lieblingsgeschmack haben. Also anhand der Beute, die sie auswählen, wie sie reinbeißen, ob sie es dann essen oder ob sie es dann liegen lassen. Beim weißen Hai vermutet man, dass das einfach den Grund hat, die sind warmblütig und die leben aber trotzdem in kaltem Wasser und müssen die ganze Zeit diese Körpertemperatur aufrechterhalten. Das ist unheimlich anstrengend und kostet sehr viel Energie. Und sie haben eine extrem langsame Verdauung. Also das dauert, bis mal aus dem, was sie gegessen haben, wirklich Energie freigesetzt wird. Und deswegen können sich weiße Haie zumindest nicht leisten, etwas zu essen, was wenig Energie enthält, selbst wenn es gut schmeckt. Und deswegen müssen die vorher testen, ist da eine dicke Fettschicht drumherum, wie bei einer Robbe, oder ist das nur Fell, wie bei einem Otter zum Beispiel. Den würden sie einfach liegen lassen, weil das ist zu viel Energie, da reinzustecken, den zu verdauen. Aber natürlich gibt es Angriffe von Haie auf, oder die fressen auch mal einen Schafskadaver, der ihnen von einem Schiff runtergeworfen wird. Man vermutet, dass die natürlich auch eine Risiko-Nutzen-Abschätzung machen. Wenn das, was sie da essen, auf sie einschlägt und strampelt und ihnen wehtut, nö, dann lassen sie auch lieber die Nase davon. Wenn aber ein Schafskadaver, der schon tot ist, da liegt, halt nicht so fettig ist, wie sie es gern hätten, aber dafür so einfach zu bekommen ist, dann nehmen sie den natürlich auch. Also wie gesagt, die sind ja intelligent, die können das schon abschätzen. Und deswegen kommt es eben, also weil die so neugierig sind und immer erst einmal reinbeißen, kommt es eben leider auch immer wieder zu Unfällen mit Menschen. Meistens wird der Mensch dann in Ruhe gelassen danach. Aber wenn so ein weißer Hai einmal in einen Menschen reinbeißt, ist das halt leider schon oft tödlich. Also die wollen die nicht unbedingt fressen, die wollen einfach wissen, was ist das? Ne? Die kennen das nicht. Okay, jetzt habe ich doch wieder keine Werbung für Haie gemacht. Also ich finde Haie wirklich toll, ich liebe Haie. Mich hat auch noch nie einer gebissen. Okay, viel langweiliger in der Hinsicht sind unsere näheren Verwandten, Delfine und Wale. Die haben gar keinen Geschmack. Also alle Geschmacksrezeptoren haben die verloren, die haben gar keine Geschmacksknospen mehr. Also der ganze Mund ist quasi, was den Geschmack angeht, taub. Man vermutet, deswegen schlucken die ihre Nahrung auch einfach im Ganzen, weil ich meine, was bringt es darauf rumzukauen, wenn man eh nichts schmeckt. Aber wie die dann entscheiden können, ob der Fisch, den sie da essen, ob das wirklich ein Fisch ist oder ob das irgendwas anderes ist oder ob das giftig ist, weiß man nicht. Also die müssen das mit all ihren anderen Sinnen irgendwie hinkriegen, zwischen gut und schlecht zu unterscheiden. Also es ist sicher anstrengend, aber und warum die keinen Geschmack mehr haben, weiß man auch nicht, aber sie haben ihn komplett verloren. Gut, jetzt kommen wir wieder zu den Pflanzen zurück. Wie gesagt, wir essen Pflanzen, das wollen die Pflanzen aber nicht. Ja? Das ist, sollte uns auch klar sein. Und was machen die? Die können nicht weglaufen, die können uns nicht verprügeln. Aber was sie können, ist uns vergiften. Und das machen sie auch. Unsere Nahrung ist prinzipiell giftig. Trotzdem gibt es natürlich sowas wie einen Apfel, weil der Apfelbaum, ne, der Apfel fällt vom Baum runter, liegt direkt neben dem Stamm. Da kann er aber nicht keimen. Da würde er ja seinen Mutter- oder Vaterbaum irgendwie konkurrieren. Das will der nicht. Deswegen wird dem Apfel sozusagen eine süße Hülle drumherum gegeben, die uns und den Igeln und den Mäusen und wem auch immer schmeckt. Das heißt, wir schnappen uns den und auch ein Igel oder so würde jetzt nicht direkt unter dem Apfelbaum sitzen bleiben, sondern zieht den meistens irgendwo hin, wo er ein bisschen ungestörter ist beim Fressen. Und schon ist das erledigt, was der Baum haben möchte. Seine Keimlinge sind ein bisschen weg von ihm. Das heißt, wir sollen natürlich das Fleisch essen, das Fruchtfleisch, aber bitte nicht die Kerne, ne? Weil das sind ja die Embryonen, die sollen keimen, das möchte er nicht. Deswegen, die Kerne sind giftig. Aber was hilft es, wenn die Maus tot umfällt, hat die Kerne aber trotzdem schon gegessen. Das hilft jetzt auch nicht. Deswegen ist irgendwann in der Evolution es wahrscheinlich von beiden Seiten sinnvoll gewesen, dass wir das auch schmecken können, dass das giftig ist. Also für uns war es sinnvoll, weil wir dann eben nicht gestorben sind und für den Baum war es sinnvoll, weil seine Kerne dann eben nicht gefressen wurden, wenn sie nicht schmecken. Und die Apfelkerne machen das mit diesem Stoff hier, heißt Amygdalin oder auch cyanogenes Glykosid, das ist dieses Teil hier. Und die schmecken bitter. Apfelkerne nicht sehr, die sind auch nicht sehr cyanidhaltig, aber wenn man die isst, dann spaltet sich das Cyanid ab und das ist einfach das potenteste anorganische Gift, was wir kennen. Da kann man sehr leicht dran sterben. Okay, also das wollen die nicht. Das heißt, wir sollen es sofort schmecken, dass da dieses Gift drin ist und dann lieber ausspucken und gar nicht erst weiter essen. So machen das übrigens auch die ganzen anderen Kernobstsorten, also Aprikosenkerne, Pfirsichkerne, Mandeln. Es gibt zwar jetzt mittlerweile, ne, die meisten Mandeln haben dieses Gift nicht mehr, aber es gibt immer mal wieder eine Bittermandel dazwischen. Die sollte man auch lieber dann nicht essen, die hat nämlich dann wieder diesen Stoff drin. Aber man schmeckt es eben, wie gesagt. Also die Embryonen werden für uns unessbar gemacht. Und das merken wir eben anhand eines unserer Bitterrezeptoren. Wir haben viele Bitterrezeptoren, weil es ja auch so viele verschiedene Gifte auf dieser Welt gibt. Also bei uns Menschen sind es ungefähr 25, die wir haben oder die wir maximal haben können. Und die Nummer 16 eben wäre jetzt zuständig dafür, uns zu sagen, oh nee, da ist was Cyanogenes, also sprich was mit Cyanid drin. Das wollen wir nicht. Auch Kohl will nicht gegessen werden, egal in welcher Form, ob als Rosenkohl oder Brokkoli. Der möchte auch gerne lieber weiterleben. Und deswegen hat er auch eine bestimmte Sorte Gift, bitteres Gift eingebaut, nämlich diese Glucosinolate. Und die spalten dann entweder noch im Kohl, wenn man ihn langsam anknabbert als Insekt, oder bei uns im Verdauungstrakt sogenannte Isothiocyanate ab. Die sind nicht ganz so giftig wie jetzt Cyanid, aber gesund sind sie auch nicht. Also man kriegt da chronisch irgendwie Schilddrüsenproblematik. Und also es gibt auf jeden Fall Effekte. Und sie haben noch einen zweiten Effekt, der wahrscheinlich noch effizienter ist. Sie sind sehr, sehr scharf. Da kommen wir nachher noch zu. Aber das tut richtig weh, wenn man danach auf Klo muss. Okay, also das ist auch ein sehr bitterer Stoff. Der wird allerdings durch einen anderen Rezeptor, nämlich die Nummer 38, entdeckt. Und das ist insofern interessant, weil wir Menschen haben von dieser 38er-Variante eine funktionierende im Gen und eine nicht funktionierende. Und komischerweise hält sich in unserer Population weltweit auch diese nicht funktionierende Bitterrezeptor-Variante. Das heißt, es gibt so ungefähr 25-30% Menschen, die können dieses Gift nicht schmecken. Das sind natürlich die, die immer sagen, warum Brokkoli? Brokkoli ist doch lecker. Oder Rosenkohl, die haben als Kinder schon Rosenkohl gern gegessen. Also dann weiß man schon, okay, da scheint was mit diesem Bitterrezeptor nicht in Ordnung zu sein. Also 30% ungefähr haben den nicht und keiner weiß warum. Weil es ist eigentlich kein Vorteil, wenn man Gifte nicht schmecken kann. Natürlich gibt es Spekulationen. Vielleicht, wenn man jetzt als Population einen neuen Lebensraum entdeckt, dann muss man auch mal sich trauen, ein paar Sachen zu essen, die vielleicht giftig sind oder man hat vielleicht einfach nichts anderes. Dann überleben nur die, die das bittere Zeug auch gegessen haben. Die anderen sind halt verhungert. Also vielleicht gab es solche Episoden, die dann immer wieder dazu geführt haben, dass die, die nicht bitter geschmeckt haben, doch wieder überlebt haben. Man weiß es nicht, aber der hier ist tatsächlich recht schwach vertreten. Also es gibt, wie gesagt, 30 Leute, die es nicht haben. Ich habe die hier auch da, diese Bitterstoffe, also den habe ich da. Also Sie können mal testen, ob Sie einer zu den Schmeckern oder Nichtschmeckern gehören. Und dann kennen Sie vielleicht auch noch, als drittes habe ich mal das Koffein mitgebracht. Auch die Kaffeepflanze möchte nicht, dass man ihre Samen isst. Ist ja auch eine psychogene Substanz, also sollte man auch nicht essen. Und die ist auch sehr, sehr stark bitter. Und die geht allerdings an mindestens drei verschiedene Bitterrezeptoren. Das heißt, es gibt kaum einen Menschen, der jetzt Koffein nicht als bitter empfindet. Es gibt Variationen, aber bitter ist es eigentlich für uns alle. Okay, wenn Sie es also testen wollen, den Stoff habe ich Ihnen mitgebracht. Also das ist ein klassischer Ligand für diesen 38er. Und ich habe Ihnen auch noch das Benzoat und das Koffein mitgebracht. Das Denatonium habe ich mal gelassen. Sie sehen, das sind 8 Rezeptoren. Das findet jeder von uns ausnahmslos. Und so bitter, da möchte man weglaufen. Also unsere Katze hat das mal in den Mund gekriegt, weil sie das in einem Medikament hat und sie ist irgendwie drangekommen, hat es abgeleckt, die ist vor sich selbst davon gelaufen. Also die fand, das ist unerträglich bitter. Also das braucht man nicht ausprobieren, das funktioniert wirklich bei jedem. Das wird deswegen auch zum Vergällen von Dingen benutzt. Also wenn man irgendwie nicht will, dass das Kind das trinkt, dann kommt das da rein und dann passiert da auch nichts. Okay, jetzt haben wir noch 2, die wir ganz schnell abhandeln können, weil man eben fast nichts darüber weiß. Also natürlich kennen wir alle salzig, wir kennen alle sauer, wir wissen, das ist ein Geschmack, aber wie es funktioniert, ist erstaunlicherweise immer noch nicht klar. Bei salzig ist das große Problem, man hat noch nicht mal die Zellen, die salzig schmecken. Ja, man sollte meinen, das ist irgendwie einfach, aber man findet sie nicht. Man weiß nur, man kann 2 Typen von Salzgeschmack unterscheiden. Einen guten, den finden wir lecker. Das ist eben Natriumionen in so einem bestimmten Konzentrationsbereich, so ungefähr der auch bei unserem Blut vorkommt. Das finden wir lecker. Und dann gibt es eben noch einen anderen Natriumgeschmack, der auch sicher bei anderen Zellen kommt, wenn wir es übersalzen haben. Also wenn man zu viel Salz reintut, dann ist das nicht mehr lecker. Bei süß ist immer mehr, 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 mehr. Bei salzig ist irgendwann nicht mehr lecker. Das macht dann eben dieser zweite Geschmack und der reagiert auch auf Kalium- und Calcium-Ionen, also andere Ionen. Da habe ich ja eben schon erwähnt, das Calcium schmeckt eben nicht lecker normalerweise, deswegen ist diese Kurkumi-Geschichte ein bisschen schwierig mit Calcium. Dann haben wir noch den Sauer und bei Sauer weiß man nur so viel, man weiß, es sind Typ-3-Zellen, man kann die auch genau zeigen, welche es sind. Man weiß nicht, wie sauer geschmeckt wird, also das ist hier nur eine Hypothese. Was man aber weiß, ist, diese Protonen, also die, die das sauer ausmachen, die müssen in die Zelle reinkommen. Also die schmecken nicht sauer, wenn sie oben auf der Zelle liegen, sondern sie müssen in die Zelle reinkommen, erst dann merken wir, dass es sauer schmeckt. Und das kann man auch testen, das habe ich auch da, also Sie können es gerne mal ausprobieren. Man kann Säuren nehmen, die schon komplett zerfallen in eben das Proton und das entsprechende Anion, also starke Säuren, die müssten ja, um die Zelle innen anzusäuern, direkt durch die Membran diese Protonen. Während schwache Säuren, die können sozusagen erstmal mit dem Proton huckepack durch die Membran durch und dann in der Zelle das Proton abgeben, die können das sozusagen ohne irgendeinen Kanal. Und wenn man das testet, dann stellt man fest, der Weg scheint nicht zu funktionieren. Also ich habe hier zwei Säuren, das eine ist Phosphorsäure, das andere ist Zitronensäure. Also Phosphorsäure ist die starke, Zitronensäure ist die schwache Säure. Exakt der gleiche pH-Wert, also die gleiche Anzahl Protonen. Und zumindest bei mir funktioniert es, Phosphorsäure schmeckt für mich nicht sauer. Also es ist irgendwie, obwohl es die gleiche Protonenzahl hat, funktioniert nicht, schmecken wir nicht. Aber diese schwachen Säuren, die schmecken dann extrem sauer. Okay, also das weiß man soweit und man weiß, dass diese gleichen Zellen auch dafür zuständig sind, dass wir Wasser und CO2 schmecken können. Und das, da muss ich Ihnen jetzt wieder ein Enzym unterjubeln, das ist diese Carboanhydrase, die vermittelt zwischen diesen beiden und diesen beiden. Also sprich, Wasser und CO2 können sich auch zusammentun zu eben diesem Hydrogencarbonat und einem Proton quasi. Und das Proton können wir dann ja wieder schmecken, weil es ja sauer ist. Und da brauchen wir aber ein Enzym, dass die das miteinander auch tun. Und diese Gleichgewichte, diese chemischen, die lagern sich immer so um, wie man sie drückt. Also wenn man zum Beispiel mehr CO2 in diese Lösung dazu gibt, dann schiebt sich das in die Richtung und wir kriegen automatisch auch mehr Protonen. Und so können wir eben dieses Sprudelwasser quasi schmecken. Wahrscheinlich ist das deswegen so ein bisschen bitzelnd, weil eben auch das CO2 so lokal an bestimmten Stellen dann erst ausperlt und dann eben diesen Effekt macht. Aber so können wir tatsächlich auch Wasser schmecken. Also wenn man Wasser plötzlich, also man verdünnt diese Lösung hier, die Spucke quasi, und dann können wir das als Wasser schmecken. Die Experimente sind schwierig, weil es gibt kaum andere Lösungen, die so neutral und so die gleiche Flüssigkeit haben wie Wasser, weil das ist ja dann die Vergleichslösung. Aber es gibt so ein paar Silikonöle, die haben exakt die gleiche Konsistenz, die sind genauso geschmacklos, sage ich mal, oder riechen auch nach nichts. Und wenn man Mäusen diese Carboanhydrase wegnimmt, dann können die Wasser nicht mehr von Silikonöl unterscheiden und trinken tatsächlich dann, wenn sie Durst haben, Silikonöl. Ist natürlich nicht gut für die Maus, sollte man nicht machen, aber das zeigt uns eben, das ist tatsächlich ein echter Geschmack. Wir können Wasser schmecken. Okay, ist auch wichtig, wie gesagt, auch wenn vielleicht die meisten von uns nicht mit Silikonöl in Kontakt kommen. Okay, also das, wie gesagt, mehr weiß man nicht, deswegen können wir das jetzt auch überspringen. Und dann kommen wir noch zu unseren Schmerzreizen, die uns ja doch irgendwie auch lieb sind in der Nahrung. Und da nutzen wir zum größten Teil sogenannte Thermorezeptoren. Das sind also eigentlich Ionenkanäle, nicht direkt Rezeptoren, die öffnen, wenn ein bestimmter Temperaturbereich erreicht ist. Und immer wenn die öffnen, in so einem Schmerznerv, dann heißt das Aua für uns. Also da strömen Ionen ein, der Nerv wird erregt und unser Gehirn registriert das als Schmerz. Da ist zum Beispiel einer, dieser TRPA1, der öffnet ab 10 Grad und darunter. Und das ist natürlich auch wichtig, dass wir das als Schmerz empfinden, weil das würde unsere Zellen durch die Kälte absterben lassen. Oder eben hier der TRPV1, der öffnet ab ungefähr 42 Grad. Das ist genau die Temperatur, wo es für unsere Zellen auch kritisch wird, wo die Proteine denaturieren, wo die Zellen an der Hitze dann sterben. Also sprich, das ist das Zungenverbrennen und das ist das, wenn man eben irgendwie ein Eis zu lange im Mund gehalten hat. Dann gibt es aber auch moderatere Typen, also hier den TRPM8. Der vermittelt uns eher so ein kühles Gefühl. Das ist jetzt nicht gleich ein Schmerz, also nicht ganz unangenehm, aber das ist so eine Warnung, so nach dem Motto, wenn ich von der Flüssigkeit jetzt noch einen Liter trinke, dann ist der Körper aber endgültig unterkühlt, lass das lieber. Also das ist sozusagen so ein Kühle und dann haben wir aber auch noch zwei hier unten, das sind andere Kanäle, Die sorgen dafür, dass uns unsere eigene Körpertemperatur nicht wehtut. Das wäre ja blöd, wenn da Kanäle öffnen. Aber ein paar von den Kanälen, die ich gesagt habe und die auch wirklich Schmerzen auslösen, die machen schon so ein bisschen auf bei normaler Körpertemperatur. Und das können wir natürlich nicht erlauben. Deswegen gibt es hier zwei Kanäle, die sozusagen gegenläufig sind. Also die hemmen einfach die Neurone in dem Temperaturbereich, wo alles okay ist. Und die haben logischerweise ihr Maximum der Öffnung auch eben so ungefähr bei 37 Grad, also bei unserer Körpertemperatur. Also die sind so die Gegenspieler, aber so ab hier und ab da nach unten oder nach oben wird es kritisch. Und diese Kanäle können eben auch chemisch geöffnet werden. Und das haben die Pflanzen irgendwann rausgekriegt und haben das auch genutzt, damit sie nicht gefressen werden. Ne? Weil Schmerzen ist auch nichts, was wir gerne haben. Dachten die Pflanzen zumindest, und haben deswegen eben in ihre Zellen entweder heiße oder kalte Moleküle eingebaut. Das ist eben zum Beispiel das Capsaicin aus den Chilis oder das Piperin aus dem Pfeffer. Die würden hier diesen Hitzerezeptor öffnen. Das heißt, das ist dann so ein Verbrennungsgefühl im Mund. Während eben Senf und Knoblauch, das war das mit diesen Isothiocyanaten. Die haben da recht viel von und das heißt, die sind für uns als scharf, aber eine ganz andere Schärfe, das ist nämlich die Kälteschärfe. Und dann gibt es eben noch Menthol und Eukalyptol zum Beispiel, die eben das kühle Gefühl vermitteln. Das ist jetzt nicht so unangenehm, aber in großen Konzentrationen würden wir jetzt so eine Minzpflanze auch nicht essen. Wir machen Tee draus, aber es ist kein Hauptessensgericht. Okay, das heißt, wir können prinzipiell eben diese Hitze von der Kälte unterscheiden, weil es gibt tatsächlich von diesen Schmerzsensoren, welche die spezifisch sind, also die nur die Sachen für die Kälte oder nur die Kanäle für die Hitze haben. Die meisten sind allerdings polymodal, was das soll heißen, die können auf jeden Reiz reagieren. Und dass es ein und dasselbe Neuron ist, was auf Hitze, Kälte, Zunge draufbeißen oder eben auch Säure reagiert, können wir das nicht wirklich gut unterscheiden. Also wir kriegen immer so einen Schmerzreiz und manchmal gelingt es uns so ein bisschen zu sagen, das war eher heiß oder das war eher kalt, aber es ist nicht so einfach bei diesen trigeminalen Reizen. Aber diesen leichten Schmerzreiz, den scheinen wir eben zu mögen, sonst würden wir in unsere Gerichte kein Chili oder kein Pfeffer oder kein Knoblauch reintun. Also das ist quasi so ein bisschen der Pep eben im Essen. Okay, jetzt haben wir noch einen kurzen Exkurs. Ich hatte es angekündigt im Abstract. Was macht so ein Darm eigentlich, wenn wir was geschluckt haben, was dem Darm aber jetzt eigentlich nicht passt? Also kann der da noch eingreifen oder ist der völlig hilflos, was wir an Nahrung aufgenommen haben? Ist er natürlich nicht. Also wir können das zwar nicht bewusst wahrnehmen, wir wissen nicht bewusst, das war jetzt scharf oder das war jetzt süß, aber der Darm merkt das. Und der hat eben hauptsächlich natürlich die Zellen, die die Nahrung aufnehmen, aber er hat eben auch Zellen, die schmecken können. Muss ich noch die Becherzellen kurz erklären, das sind die, die immer diese Schleimschicht machen. Die können jetzt im Darm, soweit man weiß, nicht schmecken, aber die sorgen eben dafür, dass so eine Schleimschicht uns schützt. Und dann gibt es eben solche enteroendokrinen Zellen. Das sind hormonproduzierende Zellen, die sozusagen dem Körper Bescheid sagen, was gerade angekommen ist. Das Einfachste ist, man hat gerade sehr viel Zucker gegessen, die schmecken das, melden dann zum einen an diese Zellen hier, dass sie mal ihre Zuckeraufnahmekapazität hochfahren sollen, also die machen da mehr Transporter. Sie melden aber auch zum Beispiel an die Bauchspeicheldrüse, da kommt gleich ganz viel Zucker, fang schon mal an Insulin zu produzieren, das macht dann die Bauchspeicheldrüse auch. Und sie melden an den Kopf, okay, wir haben jetzt hier echt genug, du kannst jetzt aufhören zu essen, also satt. Das sind so die wichtigsten Mitteilungen. Und was sie auch noch machen, ist, sie regeln, wie schnell der Darm sich bewegt. Wenn jetzt also sehr viel positive Signale kommen, wie Zucker, dann sagen sie dem Darm erstmal, er muss ein bisschen ruhig sein, damit sozusagen diese Zellen Zeit haben, das alles aufzunehmen. Also die Darmpassage wird so ein bisschen langsamer, damit einfach Zeit ist, es aufzunehmen. Das wären die. Und dann habe ich hier mal gezeigt, warum wir Zucker von Süßstoffen unterscheiden können. Das ist in der Zunge genauso, aber ich habe es jetzt hier einfach nur mal aus Platzgründen reingetan. Wir haben einmal diese normalen Geschmacksrezeptoren, die dann eben Kalzium freisetzen und das führt zur Hormonausschüttung. Aber viel stärker funktioniert es, wenn ich den Zucker, den ich da esse, auch aufnehme, wirklich in die Zelle hineinlasse. Und das geht über einen Kotransport mit Natrium. Das ist also fast genauso gut, wie wenn ich einen Natriumkanal öffne. Die Zelle wird also auch wieder elektrisch erregt und fängt dann auch mehr Kalzium zu machen. Und das führt zu einer viel stärkeren Hormonausschüttung. Also sprich, ein echter Zucker, der wirklich aufgenommen werden kann, der verstoffwechselt werden kann, führt bei diesen Zellen tatsächlich zu einer stärkeren Signalkaskade als jetzt nur ein Süßstoff, der nur an diesem Süßrezeptor sitzt. Und deswegen können wir das tatsächlich unterscheiden und die Süßstoffe können uns quasi nicht irritieren in der Hinsicht. Dann haben wir noch die Schopfzellen. Schopfzellen waren ja wieder die Geschmackssinneszellen Typ 2. Die gibt es tatsächlich auch im Darm. Und die schmecken, haben eine ganz andere Funktion. Die schmecken nämlich, welche Mitbewohner so im Darm sind. Ja, da haben wir ja Bakterien und Pilze und Würmer und was weiß ich alles, was mit uns da drin lebt. Manche sind gut, die dürfen da sein, manche sollten sich da nicht vermehren. Vor allem die Würmer wollen wir nicht. Und da gibt es eben bestimmte Würmer, man kennt noch nicht alle Stoffe, aber zum Beispiel, die machen besonders viel Succinat. Das ist ein ganz kleines Molekül. Das können diese Schopfzellen jetzt schmecken, dass da Succinat ist. Und was die dann machen ist, die melden das auch über ein allerdings nur lokales Hormon, das wird also nicht im ganzen Körper verteilt, melden das einfach nach hinten, da ist was, Alarm. Und das kriegen dann Immunzellen mit, die da auch lokal sitzen, ein ganz bestimmter Typ Immunzellen, die warten quasi nur drauf, dass sie dieses Interleukin 25 zu spüren bekommen und die schütten wieder ein Interleukin aus und letztlich führt das einfach dazu, dass es ganz viele Schopfzellen und ganz viele Becherzellen gibt, also sprich, die vermehren sich. Also eigentlich nicht die Zellen da oben, sondern die Stammzellen differenzieren eben dann aus zu diesen Schopfzellen und Becherzellen. Und die Idee ist, dass einmal diese Alarmkette sehr sensitiv jetzt ist, weil da viele Schopfzellen sind. Und diese Becherzellen, die machen natürlich jetzt erstmal mehr Schleim und sie machen auch anderen Schleim. Also diese Alarmbecherzellen machen einen Schleim, der schmeckt den Würmern nicht mehr, beziehungsweise die verderben sich den Bauch daran. Die fressen nämlich diesen Schleim und jetzt geht es ihnen nicht mehr gut und sie können sich nicht mehr so vermehren. Und der Schleim sorgt natürlich dafür, dass sie rausgespült werden. Das heißt, wir schleimen diese Würmer dann aus oder auch Mäuse machen das. Und nach so 10 bis 14 Tagen sollte das Problem auch wieder erledigt sein. Also das ist eine sehr effiziente Abwehr von eben ja, Mitbewohnern, die wir nicht wollen. Das funktioniert ganz gut. Das machen die über Bitterrezeptoren übrigens. Und diese Bitterrezeptoren, die führen auch bei den Zellen schon dazu, dass die Darmperistaltik auch hochgefahren wird natürlich. Also wenn wir es haben, was wir nicht wollen, dann wird das natürlich möglichst schnell rausgegeben. Das heißt, wenn wir bittere Sachen essen, haben wir nicht so viel davon, weil die einfach schneller durch den Darm durchgehen. Wir haben nicht so eine Chance, dann noch Nahrung rauszuholen. Also bitteres Essen wird etwas schneller durchgeleitet. Das ist auch ganz spannend, weil wir haben, es gibt Unterschiede zwischen Menschen, die viel Cholesterin haben und wenig Cholesterin haben. Viel Cholesterin heißt aus unserer Evolution heraus, wir haben viel Tierisches gegessen, weil Cholesterin ist ja in tierischen Nahrungsmitteln drin. Wenig Cholesterin denkt unser Darm, aha, derjenige isst wohl nur Grünzeug. Und Grünzeug ist ja das, was giftig ist. Und deswegen fahren die tatsächlich diese Bitterrezeptoren hoch, wenn sie wenig Cholesterin haben, die Zellen. Das hat dann wieder eine Konsequenz darauf, dass man eben dann auch weniger aufnehmen kann von der Nahrung, weil diese Bitterstoffe sehr sensitiv gemessen werden und dann eben auch sehr schnell wieder aus dem Darm rausgeschaufelt werden. Okay, das Gleiche, brauchen wir jetzt nicht so lange damit verbringen, aber im Prinzip genauso funktioniert es in Nase und Lunge. Auch da haben wir erstmal wieder die normalen funktionierenden Zellen, die eben dafür da sind, die Luft durchzulassen bis zu unseren Lungenbläschen. Und die Zilien sind jetzt nicht diese Ausstülpungen, die wir eben hatten, sondern es sind bewegliche Ausstülpungen. Die können eben ja, so eine bestimmte Bewegung machen. Also sie können sozusagen nach vorne kippen, sich dann zusammenziehen, wieder hoch, wieder nach vorne kippen, zusammenziehen, hoch. Und das macht aber nur Sinn, wenn sie damit was bewegen. Und das tun sie. Sie haben nämlich ihre äußersten Spitzen in einem zähen Schleim und den bewegen sie durch ihre Bewegung immer so nach vorne. Das heißt, alles, was wir einatmen an Dreck und Bakterien, klebt in diesem Schleim. Und die Zilien sorgen dafür, dass der langsam wieder Richtung Rachen oder langsam wieder Richtung Nase getransportiert wird. Und dort können wir den dann entweder unterschlucken oder ausniesen oder aushusten, was wir halt wollen. Das heißt, das ist schon mal so ein Dauerprozess, der stattfindet, weil wir ja mit jedem Atemzug Keime einatmen, müssen die auch irgendwann wieder raus transportiert werden. Und diese Zilienzellen, die können jetzt auch wirklich schmecken. Die können schmecken, wie viele Bakterien da oben sind. Und das machen sie auch über ein Molekül, was die Bakterien selber produzieren. Und das machen die Bakterien einfach, um zu wissen, wie viele es von ihnen gibt. Wir haben vielleicht schon mal von Biofilmen gehört. Biofilme machen die Bakterien immer dann, wenn sie genug sind. Dann lohnt es sich, eine Stadt aufzubauen, verschiedene Aufgaben zu verteilen. Dann gibt es Bakterien, die gegen Antibiotika da sind. Dann gibt es Bakterien, die Nahrung aufsammeln und an die anderen verteilen. Also dann machen die plötzlich so eine Art mehrzelligen Organismus aus sich, aber das müssen sie eben wissen, dass sie auch genug sind dafür und das messen sie einfach an diesem Molekül. Und es ist gut, dass wir das auch messen können, dann wissen wir nämlich auch, wie viele Bakterien da draußen sind. Und ein Effekt ist ganz banal, die Zilien werden schneller. Also sobald mehr Bakterien da sind, fangen die Zilien auch an, den Schleim da wieder schneller hoch zu transportieren. Und die Zilienzellen sind nicht wehrlos, die können auch Gifte produzieren. Eins ist das Stickstoffmonoxid, das dann anfängt, die Bakterien umzubringen. Und auch noch sogenannte antimikrobielle Peptide werden gebildet. Und dann gibt es noch wieder diese Schopfzellen, auch die gibt es in der Nase, die auch wieder bitter schmecken können und auch wieder dieses Molekül hier schmecken. Und die können selber nichts machen, aber die können diese Information einfach weitergeben. Das heißt, wenn die Calcium ansäuern, dann kommt das in die Nachbarzellen, die fangen dann wieder an, mit den Zilien zu schlagen. Und sie können das auch melden an unser Nervensystem. Und man vermutet, dass dadurch vielleicht so eine Art Niesreflex oder Hustenreflex auch ausgelöst wird. Also dass diese, das ist noch nicht hundertprozentig, aber es wäre eine Idee, dass dadurch eben gesagt wird, jetzt aber raus damit. Gut, was noch ein bisschen unklar ist, ist, warum die auch Zucker schmecken können. Man weiß, also unsere Nase kann Zucker schmecken. Warum? Ist nicht so ganz klar. Eine Idee ist, dass vielleicht die Bakterien einfach den Zucker aufessen. Je weniger Zucker, desto mehr Bakterien. Aber es ist irgendwie unklar, warum hier der Zucker hemmen sollte. Normalerweise ist ja der Signalweg immer, dass Calcium entsteht. Also sie können auch Zucker schmecken. Lassen wir es erstmal dabei stehen. Und wenn wir ganz unten in die Lunge gehen, da haben wir irgendwann keine Knorpelspangen mehr. Da haben wir dann glatte Muskelzellen und die entscheiden, wie eng unsere Wege sind, unsere Gaswege. Und wenn die Bitterstoffe schmecken, das können die nämlich auch, dann entspannen die sich und dann können wir einfach auch den Schleim wieder besser abtransportieren und die Bakterien besser loswerden. Und das hat natürlich Konsequenzen. Eine Konsequenz ist zum Beispiel, das hatte ich vielleicht gar nicht so genau gesagt, dieser Rezeptor in der Nase ist tatsächlich wieder dieser 38er, der, von dem es alt Menschen gibt, die den auch nicht haben. Und man hat mal nachgeguckt, tatsächlich, wenn man einfach analysiert, welche Menschen brauchten wegen den Nasennebenhöhlen eine Operation, weil die immer verstopft sind, das sind tatsächlich meistens die, die keinen 38er Bitterrezeptor haben. Also sprich, die schmecken auch nicht die Bakterien und können sich einfach nicht so gut wehren. Das heißt nicht, dass jeder, der nichts schmecken kann, auch sofort eine Nasennebenhöhlenentzündung kriegt. Aber es sind einfach deutlich mehr unter diesen, die diese Nasennebenhöhlenentzündung kämpfen. Und es gibt ja Personen, die Asthma haben. Asthma heißt, dass diese glatten Muskelzellen immer verspannt sind und sich nicht so richtig locker lassen können. Das führt wiederum dazu, dass der Schleim stecken bleibt, der Schleim wird besiedelt. Das heißt, die Leute mit Asthma haben oft auch eine Entzündungsreaktion. Und das einzige richtig gute Medikament, was es bei Asthma zurzeit gibt, ist ein Agonist für einen bestimmten Rezeptor, einen beta-adrenergen Rezeptor. Das entspannt dann die Muskelzellen. Das Dumme ist nur, wenn die entzündet sind, dann haben die kaum noch was von diesem Rezeptor. Den regulieren die dann nämlich runter. Das heißt, gerade in dem Fall, wo ich Asthma habe, wirkt das Medikament nicht mehr richtig. Und das ist ein ziemliches Problem, weil Asthma ja doch chronisch ist und man muss das schon früh bekämpfen, damit es nicht schlimmer wird. Und da hofft man jetzt auf die Bitterstoffe. Man hat nämlich festgestellt, zumindest bei der Maus wirkt das super. Also auch eine Maus, die Asthma hat und wirklich chronisch entzündete Lunge hat, bei der wirken die Bitterstoffe richtig gut, während eben diese Agonisten kaum noch wirken. Also vielleicht ist das bald in Asthmasprays mit drin. Eine Folie noch, bevor ich sie wieder entlasse. Man hört immer so von bitteren Pillen, bittere Medizin. Das ist natürlich durchaus sinnvoll, dass Medizin tatsächlich oft bitter schmeckt, weil bitter ist einfach das, was giftig ist. Und Medizin, sollten Sie auch wissen, ist für einen Gesunden giftig. Also keiner von Ihnen würde eine Chemotherapie anfangen, wenn er nicht das wirklich braucht, weil es einfach auch Schäden verursacht. Also insofern, viele Medikamente leiten sich von Naturstoffen ab, die für uns giftig sind, aber eben bei einer bestimmten Krankheit tatsächlich dann einen Nutzen haben. Und deswegen schmecken die oft von sich aus schon sehr, sehr bitter. Es gibt natürlich aber auch neue Medikamente, die völlig frei erfunden sind. Also unser Körper kennt die nicht, schmecken nicht bitter. Die sind aber trotzdem dann oft bitter, weil man die vergällt hat. Also man möchte ja nicht, dass ein kleines Kind diese bunten Pillendosen findet und denkt, oh, sehr lecker, ne? Zuckerchen. Das heißt, oft werden solche dann auch künstlich bitter gemacht. Also insofern, es ist oft so, dass Medikamente bitter sind. Natürlich gerade Medikamente, die nicht in Pillenform sind, also so als Flüssigkeit gegeben werden und dann auch noch Kindern, wenn die bitter sind, ist das ein Riesenproblem, weil die Kinder die natürlich dann nicht nehmen wollen. Also da gibt es eben wieder die Forschung, Bitterblocker zu entwickeln, was aber bei 25 Rezeptoren, die wir haben, extrem schwierig ist. Also es gibt einen für den einen, einen für den anderen, aber dass alle blockiert werden, hat, soweit ich weiß, noch keine Firma gefunden. Beispiele für bittere Stoffe, die als Medikamente wirklich gut sind, also positive Beispiele, ist zum Beispiel das Chinin oder das Chloroquin, die sind sehr, sehr bitter. Und die wirken aber eben bei Malaria tatsächlich schützend. Also man kann dann diese Erythrozyten besser erkennen, die von Malariaerreger infiziert sind, und dann können die Kinder tatsächlich überleben. Oder unsere Schilddrüse kann komischerweise auch bitter schmecken. Und wenn sie das macht, dann macht sie weniger Schilddrüsenhormone. Das heißt, bei einer Hyperthyreose, also einer Überfunktion der Schilddrüse, werden auch Bitterstoffe einfach als Medikament gegeben. Das wären dann eben so ein klassischer Agonist für diesen 38er-Rezeptor wieder. Ein Negativbeispiel, also bitte nicht alles, was bitter ist, gut, und nicht alles, was bitter ist, ist ein Medikament. Also das beste Negativbeispiel ist das Amygdalin. Das war das, was aus den Apfelkernen und den Aprikosenkernen kommt, was einfach giftig ist. Punkt. Also Cyanid ist giftig. Das ist kein Medikament. Irgendwie ist aber mal jemand auf die Idee gekommen zu sagen, das wäre ein Vitamin. Und wenn Sie dieses Amygdalin nicht zu sich nehmen, kriegen Sie Krebs. Und so verkauft sich tatsächlich dieses sehr, sehr starke Gift als Vitamin, als ja, Vorsorge gegen Krebs, was wirklich schlimm ist, weil schon viele Leute daran gestorben sind, an diesem Vitamin. Also sollte man nicht machen, ist ein reines Gift, wirkt weder, wenn man Krebs hat, noch gegen Krebs, wenn man ihn nicht hat, ist einfach giftig. Also natürlich, die Argumentation ist immer, ich gebe das auf Krebszellen und die sterben. Das stimmt im Labor. Ja? Also sie geben ein tödliches Gift auf eine Krebszelle und stirbt die. Der Rest des Körpers aber leider auch. Das sollte man da nicht bedenken. Also man muss immer eine Kosten-Risiko-Abschätzung machen, und wenn die Nebenwirkungen schlimmer sind als die Wirkung, dann sollte man die Finger davon lassen. Also einfach, bitter ist giftig, manchmal ist das gut bei Medikamenten, aber wenn man gesund ist, sollte man von Bitterstoffen tatsächlich nicht so viel zu sich nehmen. Okay, dann vielen Dank, dass Sie so lange treu mir zugehört haben, und ich hoffe, dass Sie noch ein bisschen Spaß haben und einfach mal den einen oder anderen Geschmacksstoff wirklich ausprobieren. Dafür sind Sie hier. Sie müssen sicher nicht alles ausprobieren, das wäre auch ein bisschen anstrengend für Ihre Geschmacksnerven. Ich habe auch dann zur Belohnung Schokolade da, wenn Sie mal wieder was richtig Leckeres schmecken wollen. Ja, vielen Dank. Und Fragen dürfen Sie natürlich auch stellen.